40, meine
ich. Ihr doch ein Podcast.
Glück. Prost.
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 Ha. Ha. Kurz nach der 40er Folge wieder ein Jubiläum, 42. Wir werden endlich die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem gesamten Rest oder dem ganzen Rest beantworten.
Und wir sind zwar nicht am Restaurant, im Restaurant am Abgrund des Universums, aber vielen Dank, Florian, dass du uns als extra einen Teil der TU zur Verfügung gestellt hast. Das wäre nicht nötig gewesen.
Dass wir nicht auf der Straße stehen müssen, ja, wie letztes Mal.
Wirklich sehr, sehr nobel.
Ja, ich habe mir noch, wir haben ja heute alle Handtücher mit.
Ja. Mhm.
Also Douglas Adams konform. Und ich habe sogar, ich habe mir das heute noch einmal durchgelesen, was man alles mit dem Handtuch machen kann.
Bitte.
Das ist ja, ich werde nicht alles vorlesen, das sind 11 Punkte. Man kann, man hört sich so schnell wieder in den Adams
Diktus ein. Du hast ihn als Hörbuch gelesen?
Nein, ich habe ihn wirklich gelesen, aber ich bin noch großer Fan. Gute Frage.
Ich habe
die ersten drei. Die ersten drei schon. Und dann war es dann.
Das kennt niemand, der mehr geschafft hat.
Alle. Aber dafür habe ich die wunderbare BBC-Verfilmung mir angeschaut. Da gab es eine Miniserie in 6 Folgen aus den 70er Jahren. Das ist ein Wahnsinn, so gut.
Ich habe das sogar auf DVD.
Die ist spitze.
Kinofilm bitte auch.
Ja, war der Kinofilm gut? War der gut?
Die Schauspieler.
Okay, verstehe. Ja, aber was kann man mit einem Handtuch alles machen? Sie können sich in ein Handtuch einwickeln, es spendet Wärme. Sollten Sie auf diesem Planeten oder einen anderen sein. Vorausgesehen, dass das Handtuch groß genug ist, schützt es entschieden besser gegen die Elemente als gar nichts. Jacken und Mänteln dienen auch zu diesem Zweck und so könnte argumentiert werden, dass solche Oberware nichts anderes als ein Handtuch darstellt, welches spezifisch für diesen Zweck umgestaltet und angepasst wurde. Ja, das geht dann so weiter, 11 Punkte lang.
Aber ich erinnere mich, man kann auch Nährstoffe in eine Ecke reintun und dann daran zuzunehmen, Krisenzeiten. So. Also,
richtig.
Sehr imponiert beim
ersten Bier getaucht.
Genau, ins Bier taucht und dann...
Das Bier taucht
Handtuch. Ich würde sagen, wenn wir jetzt einfach wirklich die Härte haben und mit den Handtüchern rausgehen auf die Straße, kreieren wir einen Modetrend. Der unrasierte Nerd von heute trägt Handtuch.
Handtuch.
Bald machen das alle. Nun gut.
Bevor wir losstarten, vielleicht noch kurz ein Hausmeister-Thema. Weil wir das Inhaltsverzeichnis nicht mehr audiotechnisch einsprechen.
Lest es in den Shownotes nach.
Richtig, dort sind die Kapitelmarken drinnen und da werdet ihr glücklich.
Zum Thema Hausmeisterthemen, unsere Facebook-Seite heißt jetzt wirklich facebook.com/biertochert.
Ah, wir haben so eine
Facebook-Seite und ich habe es mir nicht nehmen lassen, von der wird verlinkt auf die Google Plus-Seite. Die aber scheint über Google noch nicht so einen schönen, coolen Namen hat.
Ah, okay, das sind die
59.
Das
geht bei Google noch nicht.
Gibt es die generell? Oder diese
Nein, gibt es nicht.
Aber was nicht, bei Facebook kommt jetzt ein neues, die Timeline kommt jetzt auf die Seiten.
Genau, die könnte ich für den Bier doch.
Genau, da brauchst du aber einen schönen Banner oben.
Das lässt sich.
Ja, mein Handtuch vielleicht. Nun gut, dann verlese ich jetzt einfach irgendwelche Meldungen, die wir nicht durchgestrichen haben vorher in der, wie nennt man das, Präredaktionssitzung, was wir haben, voll vorbereitet, dank ausgedrucktem Internet und ihr redet da dazu. Gut, dann fange ich einfach wild durcheinander an, damit ich nicht mit mir selber anfangen muss, mit einer Meldung von Florian. Raspberry Pi Verkauf gestartet.
Pi.
So, bitte, Florian.
Ja, also das Raspberry Pi, da habe ich ja schon mal was drüber erzählt, lange breit. Das ist dieser Mini-Rechner für 25 oder beziehungsweise $35. Jetzt haben sie wirklich die $35-Version released. Mhm. Letzten Woche Mittwoch. Der Effekt davon war, dass sie die zwei Anbieter, die das anbieten, gleich einmal für ein paar Stunden nicht erreichbar waren. Und die ersten 10.000 Stück innerhalb von den 1,5 Stunden oder so, wo es ein bisschen erreichbar war, wieder ausverkauft ist.
Aber Wahnsinn. Sag, was ist das für ein Gizmo, das man unbedingt haben muss, dass die Webseite ist?
Hast du letztes Mal auch was?
Ja, kannst du schon
mal erzählen. Dieses ganz kleine ARM-Computer mit 40 GB RAM und einer kleinen CPU und HD. Grafikwiedergabe.
4 GB RAM hat das Team?
Was ist ein Viertel GB?
Okay, danke.
So groß wie ein Beispiel. Das ist ein fix und fertiges, kaffeehausfertiges Trend-Ding, was man so am Schoß hat.
Nein, nicht wirklich. Das ist nur ein, so ähnlich wie ein Billboard.
Wie ein Billboard,
okay. Motherboard.
Kreditkarten so groß, oder? Hat's doch Kassen.
Was?
Kreditkarten groß.
Es ist ungefähr so groß wie eine Kreditkarte. Oder.
Das heißt, das kann ich dann in meinen Quadrocopter einbauen und
die Rechnung
und alles.
Und das ist die Rechnung.
Helium-Ballon-Bienen.
Das ist ein Mimo. Ja, wenn ein Arduino nicht mehr ausreicht, kann man sowas nehmen.
Der fliegt.
Oder als Mia-Center.
Gibt so Kurs, den so was immer braucht.
Ich habe mal einige bestellt. Ich habe sie vorbestellt. Das dauert jetzt bis nächsten Monat oder so, bis die wirklich.
Und was wirst du konkret dann damit machen? Oder wirst du einen Zwischenhandel aufziehen?
Das auch. Nein, ich organisiere gerade Sammelbestellungen.
Ja. Bin dabei.
Zu spät, sie sind schon alle ausverkauft.
Ja, dann werden sie geliefert, das kann dauern.
Ja.
Was macht
man? Das erste ist das klassische, ich werde ein XBMC-System draufhauen und ein Mediacenter verwenden, also hinten auf dem Fernseher draufkleben.
Also du hast dann einfach die Genugtuung, dass du Linux aufgesetzt hast auf ein Ding, das sonst niemand hat.
Und das haben momentan noch erst 10.000, aber es sind über 100.000 Leute auf der Mailingliste, also es werden
ein paar
100.000 Stück wahrscheinlich verkauft.
Das wird wahrscheinlich, also deine Mediabox ist dann einfach sehr klein, ist das der Sinn davon?
Und Strom?
Genau, und das kostet $35. Also das gibt es für 126 Euro. Ja. Und es braucht zwei, maximal drei Watt, wenn du voll hast.
Also das ist eine extrem kleine, stromsparende, billige Mediabox.
Genau.
Oder was du sonst drauf installierst, machen
alles.
SSH-Server drauf.
Ja, so wie ich momentan auf meinem Beagleboard habe, einen SSH-Server. Ich habe zusätzlich noch eine Webcam angeschlossen mit Motion, das als Überwachungskamera dient. als File-Server. Als SMPD-Audio-Server. Ich habe die Anlage drauf angeschlossen. Ich kann über das Handy, über den Computer, über alles einfach sagen, spiel mir das Lied ab und das liegt alles am Server und das spielst du dann einfach.
Und das macht dann Sinn, wenn du sozusagen einen Computer hast, der ständig an ist.
Genau,
das
kann man
die ganze Zeit eigentlich, dass du die Wohnung verlässt, weil du einfach so wenig Grund hast.
Ja, es ist unnötig, den auszuschalten, weil 2 Watt.
Genau, und davon hast du 3 Watt und davon hast du, oder was hast du
gesagt? Ja, normalerweise sind das Standby vielleicht ein Watt, wenn das mit überhaupt nichts tut.
Mhm. Da ziehen wir den Link zum Smart Home Podcast.
Ja, genau. Home Automatization
ist auch eine Anwendung. Vom Thema her, mit dem eigenen Rechner in der Wohnung, also mit diversen Raspberry Pi Devices und so.
Genau, das kann man auch
mit dem Smartphone mit dem kleinen Ding auch noch steuern. Oder
ja, du kannst eine Anbindung dafür machen, ist ein Netzwerkanschluss. Und wenn man mal so ein System hat, nur es hat USB, also man kann im Grunde eher alles anschließen, dann steuert man über das Device so ziemlich alles.
Das Einzige, was es glaube ich nicht hat, ist ein SATA-Anschluss zum Beispiel für normale Festplatten, oder?
Ja, also es hat im Grunde Anschlüsse nur USB, Audio, HDMI und ein Cinch für Video. Hm. Das war es im Grunde. Hm. Aber
man ist beeindruckend für dieses kleine
Ding. Ja. Ja, es hat nur die HDMI-Ausgabe.
Das SATA-Anschluss wäre nicht so groß, aber auf der anderen Seite so viel wie schon.
Ja, den Zusatzchip und so weiter, das wird sich vom Preis ausgehen.
Stimmt, ja.
Was sie aber gemeint haben, was sie als nächstes vielleicht machen werden, so Sachen wie Power over Ethernet. Das heißt, man
muss
einen Ladekabel anschließen und das wird selbst gebaut und macht alles damit.
Und das holt sich den Strom aus dem Lenkkabel.
Genau, das ist dann zertifiziert.
Ja, da musst du aber irgendwo ein Netz.
Diese Telefone da, die da rumstehen, die IP-Telefone auch, schließt du an, dass sie funktionieren, braucht ein Kabel.
Und dann muss das Ethernet, also das Netzwerk muss damit ausgestattet sein, damit
genau, die Switches müssen es können. Mhm. Der kostet die Switches dann halt einiges.
Aber es gibt auch so Geräte, die man dazwischen hängen kann, das dann einspeisen ins Lenkkabel.
Ah, okay. Das wird ein bisschen teurer halt dadurch. Mhm. Aber es hat viele sicher genügend Anwendungen.
Ich meine, die Zielgruppe hat doch fertige Switches.
Ja, wenn man das bekommt. Ja, und das zweite, ich habe 2 momentan neu bestellt für mich. Das zweite ist, dass wir das in MetaLab spenden. Das ist gedacht für die Python User Group. Ja, es kostet 26 Euro.
Das
ist jetzt nicht so.
Und die Python User Group will dann drauf Python programmieren? Oder?
Es ist mal gedacht für die Coding Dojos. Dass man das einfach an den Beamer anschließt und dann über Bluetooth Maustastatur dort einen Standard Python installiert hat, das am Beamer direkt ausgibt und jeder programmieren kann. Bis jetzt haben sie so einen Mac Mini, den sie immer mitnehmen.
Ich erinnere mich,
ja. Ja, das ist halt immer umständlich, den muss man immer mitnehmen und macht kein eigenes Dings. Das kostet nicht viel, das kann man dort auch geben.
Praktisch einen programmierbaren Beamer.
Genau, und man kann zusätzlich noch für Präsentationen irgendeine Lösung finden, dass man das über das Netzwerk zum Beispiel eine Präsentation hochlädt und dann die dort abspielt. Mhm. Soll ich sagen.
Cool.
Dass man so wirklich ein Präsentations- und Dojo-Device hat.
Mhm. Sehr cool eigentlich, super. Die Möglichkeiten unbegrenzt.
Ja, es kann im Grunde alles. Es kommen immer wieder irgendwo die Fragen von den Leuten in den Kommentaren. Es gab wieder schönen Flame, wo ein Standard, wo das gelauncht ist, wo es dann so ist, ja, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das gab es auch, aber es gab dann welche, die haben gesagt, sie wissen nicht, wozu das ist, sie kennen keine Anwendungsgebiete, deswegen brauchst du keine Sau. Das ist aber jedes Mal, wenn was Neues
rauskommt. Ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Wenn ich denke, was ich mir angetan habe, um irgendwie NAS-Hardware aufzuhackern und dort einen Debian zum Laufen zu bekommen. Also,
wir haben unsere ersten Podcasts.
Ja, richtig. Die mich einfach Firmen aktiv aussperren von der Hardware, wo dann halt auch ARM-Prozessoren drin ist, die man nutzen könnte. Und so vieles nutzen. Und jetzt gibt es das endlich um einen vernünftigen Preis noch dazu, eben mit HDMI-Ausgang und so.
Weil bis jetzt gab es das ähnliche mit dem Billyboard, aber das Billyboard hat halt 160 Euro ungefähr gekostet oder fast so gut, also 60 Dollar. Ist ein großer Preisunterschied und es kommt kein Full HD.
Es kommt nackert daher, oder? Das ist die Platine, oder?
Ja, so wie im Billyboard, aber sie kommen in den späteren Batches, werden sie auch mit Gehäuse ausgeliefert.
Okay.
Ich glaube mit Transparenten sogar.
Wow.
Weil es soll ja für Schulen verkauft werden.
Cool.
Dass jeder Schüler dann so ein Gerät hat.
Das ist dann eigentlich weniger als 100 Dollar pro Schüler. Oder muss ich dann noch Tastatur und Bildschirm und so Sachen dazu
wählen? Ja, irgendein Fernseher, wenn man ins Haus hat mit HDMI oder einem anderen Bildschirm, solche Sachen. Wenn man günstige Bildschirme und alles zusammenkriegt, alte, dann geht es wahrscheinlich unter 100 Dollar aus. Aber es ist eher dafür gedacht, dass jeder einen Flachbildschirm hat heutzutage.
Also nicht für Entwicklungsländer wie der OLBC,
sondern nein,
für entwickelte Länder ein extrem
hohes PC. Genau, das ist eigentlich für England gedacht. Also für
die, wo schon mal 40.000 oder
weil sie gemeint haben, sie haben früher immer mit dem, ich weiß nicht, es gab ein britisches Produkt,
so ein BBC,
X, irgendwas, ja, so ein Mini-Rechner, ja. Die Schüler, die haben viel damit rumprogrammiert und das war die Generation und sie meinen...
BBC Micro, kann das sein? Akron BBC Micro? Das war so noch vor der Commodore 64-Ära, glaube ich.
Ich glaube, so ist das schon,
ja. Ja, oder vielleicht reden wir jetzt von total verschiedenen Sachen.
Es kommt aus irgendeiner Zeit, es kommt auch kein Sinn, ist ja wurscht, wie es heißt. Kann man nachher verlinken. Ja, die haben halt gemeint, dass es ziemlich schade, dass sie jetzt im Informatikunterricht die Schüler normalerweise so Sachen lernen wie, ja, mach eine PowerPoint-Präsentation.
Nicht nur in England ist das schade.
Ja, eben, und sie haben gemeint, dass es, weil sie auch auf der Uni unterrichten Informatik, ist der Großteil der Leute, die Informatik anfangen, sind komplett unbrauchbar.
Also die haben nicht
irgendwas
als Engler gelernt oder so am C4.
Nein, nicht einmal irgendwie Visual Basic oder was auch immer.
Okay.
Nicht mal irgendwelche Skriptsprachen.
Das heißt, das Niveau geht definitiv runter, also von den Leuten, die Informatik anfangen.
Genau, es gibt niemanden, der wirklich versteht, wie der Computer funktioniert oder irgendwie ein paar Kleinigkeiten programmieren könnte. Das macht es halt das auf der Uni wahrscheinlich komplizierter.
Nun gut, danke Florian. Ich leite über zum Johnny. Johnny, du wolltest nachdenken von letztem Mal über die stille SMS.
Ah, genau.
Da habe ich irgendein Blödsinn erzählt.
Nein, kein Blödsinn. Ah ja, weiß nicht. Entschuldigung. So sollte sich der Lücken. Nein, ich habe mit dem Podcast das letzte Mal ja als Hörer gegeben.
Mit der Zeitlupe noch
einmal. Es gab
zumindest
einen Hörer des letzten Podcasts.
Nein, bitte, ich kann korrigieren. Einen Hörer aus Linz.
Yes. Ja. Nein, und weil ich mir das auch angesehen habe, das Thema stille SMS. Und das ist im Podcast habe ich den Eindruck gehabt, es ging darum, als ob die Polizei da ein Programm verwendet hätte, um diese stille SMS zu verwenden. Ja. Und wollte noch kurz erklären, stille SMS sind SMS, die man empfängt. Oder die, also das
heißt, du empfängst den Provider.
Genau, der Provider oder ein anderes Handy oder irgendein SMS-Sender-Device schickt eine SMS an dein Gerät, wird dort empfangen über GSM, aber löst auf deinem Gerät für dich das keine Reaktion
aus. Macht gar nichts.
Und in Deutschland, also es geht nur in die Empfangsrichtung. Ja. Und was in Deutschland gemacht haben, die haben dazu einen externen Provider oder eine Firma, ich schätze mal sowas in der Art wie SMS.at oder in so ein Sendeportal verwendet, um solche SMS zu schicken. Und
aber wie wissen Sie dann, ob das SMS ankommt?
Nicht, der Netzprovider, also auf Netzseite entsteht natürlich ein Datensatz.
Ach so, Sie wissen vom Netzprovider dann, dass der das SMS empfangen hat und dadurch wissen Sie, wo er war.
Zu die Geschichte Zeitpunkt. Ist so, dahinter der Grund, warum man sowas macht, ist ja, wenn man, man muss dazu sagen, das Ganze ist alles auf Deutschland bezogen. Weil die Berichterstattung ist ja alles von Heise und so weiter, ist ja sehr auf Deutschland bezogen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie so ein Österreich ausschaut, rechtlich. Aber wenn man in Deutschland ist es so, wenn sie den überwachen wollten oder per, keine Ahnung, wie man, was da für ein Rechtsmittel gibt vom Richter aus, wenn man wirklich den ortsabhängig, also tracken möchte, GPS ins Auto geben oder sonst was, da braucht man, ist es ein tieferer Eingriff, als wenn man vom Provider nur die Verbindungsdaten abfragt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen richtigen Beschluss braucht oder nicht, oder ob es da eine Schnittstelle gibt. Wie gesagt, das weiß ich nicht genau.
Das sind Vorratsdatenspeicherung, glaube ich, dass das
genau und braucht. Sie haben, also sie erzeugen mit dieser SMS einen Eintrag in diesen Verbindungsdaten, weil du hast einen SMS empfangen, ist eine Verbindung, Und bei den Verbindungsdaten gibt es diese Begleitdaten oder Begleitumstände, unter anderem auch der aktuelle Standort, die aktuelle Zelle, wo das Handy war, als die SMS empfangen wurde. Yes. Wenn das einfach im 5-Minuten-Takt solche SMS raussenden, dann erzeugen sie, also triggern sie auf der Netzprovider-Seite einfach Datensätze, alle 5 Minuten oder so oft sie halt wollen, wo dann diese Ortsdaten
juristisch anfallen. Anders als die normale Handyanmeldung, mein Handy redet ja ständig mit irgendwelchen Empfangsstationen.
Aber das genau, das ist nicht dasselbe dann. Na, es gibt auch... Ich meine, da kann ich gleich dazu empfehlen, wenn man sich dann mehr damit beschäftigen möchte, gibt es von den Chaos Radio 170, habe ich nochmal nachgehört, die Handyschnüffeleien, da haben sie sehr genau über das Thema gesprochen. Okay. Und das ist, wenn man, also der einfachste Weg ist, mal die Verbindungsdaten abzufragen, was sie hier ausnutzen. Wenn sie die Daten, wie dein Handy registriert sich und redet die ganze Zeit mit den Masten, was das Handy ja dauernd macht, das scheint in den Vorratsdaten nicht auf, und um das zum Beispiel mitzugreifen, müsste man schon aktiv werden. Das können sie auch, zumindest in Deutschland, indem sie aktiv mit IMSI-Catchern ausfahren. Also der IMSI-Catcher, der simuliert eine Zelle, dann bekommst du alles mit. Und dann kannst du auch zum Beispiel schauen, wo ist das Handy, also welche Handys sind in dieser
Zelle. Aber dazu musst du proaktiv was machen,
genau. Sozusagen. Und wahrscheinlich auch auf rechtlicher Seite dich anders, das ist ein tieferer, tiefgreifender Akt, vermute ich.
Müssen wahrscheinlich einen Richter fragen, ob sie das dürfen
oder bei den stillen SMS nicht. Das wäre halt, ja. Und auch technisch habe ich kurz versucht zu ergründen, was eigentlich stille SMS ist. Und ich habe da eigentlich dann nichts gefunden. Es gibt auf GSM ETSI-Standards, die alles aus den 90er-Jahren sind. Das ist alles uralt Technologie eigentlich. Und auch aus dem Chaos-Radio-Podcast. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es mehrere Möglichkeiten, so SMS zu schicken, die einfach diverse... Also es ist nicht vorgesehen als eigener Punkt in dem Protokoll, sondern einfach nur, wenn da Inhalt nicht anzeigbar ist, dann soll er nicht... Oder Inhalt soll angezeigt werden, wenn er anzeigbar ist und der oder das und das Flag gesetzt ist. Und die schicken einfach eine SMS, wo der Inhalt nicht anzeigbar ist. Das Gerät muss das bestätigen, was es empfangen hat, dann entscheidet, was weitermacht, sieht, die sind nicht anzeigbar und soll schweigen. Und, oder es gibt auch andere SMS-Flags, die im praktischen Leben irgendwie nie Verwendung gefunden haben.
Welche?
Wie so Message-Waiting-Indicator setzen oder ausschalten. Oder das Protokoll ist 96 entstanden. Mhm. Und da drin sind halt Dinge vorgesehen gewesen, die es dann nie praktisch umgesetzt wurden, glaube ich. Also dass du durchschaust, welche Flag man da setzen kann und welche Informationen das Endgerät dann anzeigen kann oder nicht. Das war zu einer Zeit, bevor es die Handys noch gab, also erst in der Spezifikationsphase. So gibt es im GSM-Protokoll
einiges. Ich sage, wenn ich jetzt aber ein offenes Handy hätte, also ein wirklich ganz offenes, dann könnte ich das so programmieren, dass es mir auch diese Sachen anzeigen würde?
Ja, genau eins.
Das auf der
Welt, das kann, ja, weil es das Einzige mit einem offenen GSM-Stack ist.
Das, ich habe mich, also, Entschuldigung, welches...
Das OpenMoko, also da hat Harald Welt und andere den GSM-Stack nachgebaut, weil du kriegst ja keine Information, wie der aufgebaut ist. Es gibt auf der Welt zwei, drei Firmen, die das haben, und sie weiß sonst niemand, wie das Zeug funktioniert.
Das stimmt.
Und mit dem könnte ich mir dann, wenn ich mich dahinter sitze, sagen, aha, ich habe jetzt ein stilles SMS gekriegt.
Ja.
Also und mit meinem Android, das ist nur pseudofrei, mit dem kann ich das nicht.
Nein, könnte ich eigentlich noch kurz ausholen, weil... Bei dem OpenMoko ist da auch wirklich der Baseband-Teil, also der Modem-Code quasi. Also das
die haben die Firmware, glaube ich,
fürs Modem
geschrieben.
Ja, beim Android ist es so, du hast ja in jedem Android-Gerät zwei Computer eigentlich, also zwei Prozessoren. Der eine ist der Applikationsprozessor, der das eine Spezifikation in der Werbung liest, und der zweite Prozessor macht nur das Telefoniesystem. Und das Android läuft auf dem Applikationsprozessor und das andere ist alles Closed Source und läuft, ist auch ein ARM-Chip, glaube ich, aber ein anderer, meistens ein kleinerer. Und ich weiß zumindest bei einem Samsung, ich weiß nicht, ob es überall so ist, das kommuniziert das Android mit diesem Chip per AT-Kommandos, so wie das Modem in den 90er Jahren schon. Ja. Zumindest er schickt AT-Kommando hin, AT-Kommando für Dial und so weiter. Und es gibt auch AT-Kommandos zum SMS-Senden, und ich weiß nicht, ob das nicht auch alle SMS, die es empfängt, rausreicht ans Android, auch die es nicht verarbeiten kann, oder ob die schon im Baseband abgefangen werden, also in diesem Modem-Teil. Weil wenn das rausgehen würde, dann müsste man ja theoretisch auf Android-Seite, im schlimmsten Fall müsste man sich das Android selber bauen, also mit CyanogenMod oder so, aber müsste man das ja auch in der Abfangen.
Ja, das wäre interessant. Das rauszufinden.
Wenn es, wie gesagt, schon
dieses... Es gibt manche Sachen, die auch sonst nicht gehen, weil ich glaube, mit OpenStack kann man auch wirklich Befehle direkt ans GSM-Netz schicken,
genau,
ohne diese AT-Kommandos.
Da bist du total eingeschränkt, das, was dir das Modem, also dieser Modem-Chip oder dieser Baseband-Chip bietet. Und wenn der diese Funktionalität nicht hat, dann kannst du das auch von Android aus auch nicht machen. Aber
was auch witzig war, ist, wo sie raufgekommen sind beim Reverse-Engineeren vom GSM-Chip, dass dieses Protokoll komplett instabil ist. weil sie immer wieder die Zellen, die Sendezellen abgeschossen haben beim Rumexperimentieren. Die brauchst du nur was Falsches schicken und die schützt die Sendemast ab.
Das wäre genau ein Punkt eigentlich. Sicherheitslücken in GSM-Infrastruktur oder andere Infrastruktur, die einfach nur deswegen nicht ausgenutzt wird, weil die Technologie nicht so offen zugänglich ist, aber genauso eine Möglichkeit wäre, als wieder neu.
Ja, stimmt.
Da könnte man noch weit ausholen.
Ja, es gibt ja von der anderen Seite auch dieses OpenBC-Projekt, habt ihr das gehört? Da gab es auch eine Chaos-Radio-Folge dazu. Das ist offene Software für die für einen Sendemaster, für sein eigenes Ding aufspannen.
Genau. Haben Sie, glaube ich, im Camp hatten Sie einen eigenen GSM-Sender?
Das machen Sie auch dort, verwenden Sie auch das OpenBC und bei den Chaos Communication Camps bauen Sie ja eigene GSM-Netze auf, damit du auch, also für GSM-Hacker oder Interessierte, die können dort auch Dinge ausprobieren im Netz, die sie halt beim Netzbetreiber nicht dürften. Du machst ja strafbar, wenn du da Funkverkehr beendet ist, oder keine Ahnung, welche Rechte.
Ja.
Ja. Und gut, weil das wir gleich beim, Dankeschön, Johnny, gut. Weil wir gleich beim Thema Handy sind, ich habe die ganz heimlich jetzt die Themen so geordnet, dass die langweiligsten Themen zuerst sind und es dann immer interessanter wird für unsere Hörer, die viel gut haben. Wahnsinnig toll. Und ja, übrigens, ich habe vergessen, den Kalender vorzulesen. Die Leute sollen ihn auch selber nachschauen. Ich habe ihn schon. Ich habe auch nicht sehr viel
dran. Die Leute sollen sich den Kalender viel einmal
Genau, das wäre mal nächstes. Aber jetzt bitte Gregor, du hast eine tolle Meldung geschrieben. Ich würde mich interessieren, ob man zwischen N9 und Android Daten per NFC, Klammer auf, bitte. Ja. Entschuldigung, Florian. Okay. Florian, bitte. Kann man zwischen N9 und Android Daten
per NFC? Ja, das ist
okay. Du fragst den Gregor, oder was? Und was antwortet Gregor?
Das war die Themenvorgabe. Also war
jetzt heute sind wir Handys beieinander.
Ja, jetzt machen wir das mal.
Wir gehen das prinzipiell über
NFC. Oder muss man NFC dann einschalten?
Ich habe es eingeschaltet nochmal.
Ich muss meinen Flugmodus ausschalten, schätze ich mal.
Damit ist
ich
NFC auch etwas, was der Flugmodus dann ausschaltet?
Ja. Aber kannst du den NFC einschalten und
wohl dafür müssen?
Das ist aber, wo mache ich
das? Du bist das erste Flugzeug abstürzt, weil jemand mit NFC
denkt. Also Flugmodus ist schon mal aus, das kann ich ja einmal einschalten.
Da dachte
ich,
dass wir jetzt keine Störgeräusche für unsere Hörer da produzieren.
Nein, NFC hat eine Reichweite von 2-4 cm.
NFC würde ich jetzt auch aktivieren.
Ja, genau, R2, ganz genau.
Also dann schauen wir mal, ich mache gleich mal ein Foto und schaue auf ihrem Handy herum.
Ja.
Die Daten, das versuchen wir lieber gleich gar nicht.
Also, Florian macht jetzt ein Foto.
So, und Florian hängt einen Staubsauger, dickes Kabel aus seinem Handy heraus.
Was heißt der Staubsauger?
Achso, das ist der Staubsauger-Handy, von dem wir vorhin geredet haben.
Das ist ein dünnes USB-Kabel.
Nur zum Laden. So. Und jetzt versuchen wir das Experiment.
Also du hast jetzt ein Foto gemacht.
Anhalten. Ja, und wir haben beide, er kennt wirklich
Gesichter schon. Und anstatt, dass du ihm das wie per E-Mail schickst, versuchst du ihm das jetzt so drahtlos.
Genau, also, weil E-Mail-Provider, da brauchen wir ja, Internet.
Wir sollten vielleicht mal vorweg mal erklären,
was NFC ist.
Was NFC, Near Field Communication. Damit kann man sich...
Ja. So, aber du sollst mal ein Foto machen, wie sie die Handys zusammen.
Damit auch die Hörer das dann...
Ja, das ist was.
Er zeigt
was
an.
Ja.
So,
also
die touchen ihre Hände. Da steht so ein Beamen drücken. Ich glaube, du musst drücken. Achso, berühren, nicht drücken.
Ja, aber das ist gar nichts beamen. Du beam hier.
Das ist so wie dieses Michelangelo.
Touch with Anna, ja, wir haben ja schon getastet.
Ja, ich
zeig dir wieder an, dass er was hat, aber ich scherde eigentlich gerade was, kommt nichts an.
Wahnsinn, das wird immer, ich zum Beamen berühren, ich habe jetzt berührt und es wird das Bild immer kleiner.
Versuchst du gerade mir das zu schicken?
Ja, genau.
Aber ich versuche dir auch gerade was zu schicken,
das könnte vielleicht blöd sein.
Also es sollten jetzt die Krankheiten übertragen, weil die Leute ihre schmutzigen Handys dauernd so nachts haben.
Ja, sollten wir
schon übertragen.
Das Handy ist das beim N9, also der benutzt dann aber auch eigentlich das NFC eigentlich nur zum Handshake, zum einfachen Handshake für Bluetooth.
Genau.
Und die nimmt dann, die werden über Bluetooth übertragen. Okay. Also weil das ist ja eigentlich.
Also habt ihr jetzt zusammengebracht, über die Systemgrenze hinweg per NFC ein Bild auszutauschen?
Nein, wir haben aber das andere NFC-Device von mir jetzt erkannt. Das habe ich letztes Mal mit einem anderen Android-Ding noch nicht geschafft.
Also ihr habt NFC-Erkennung, oder was? Das,
man sieht sich.
Es hat vibriert
und das NFC angezeigt. Das erinnert mich irgendwie an Bluetooth im Jahr 1999.
Ja, das ist es.
Ja, ja, also ich.
Aber er kann euch sagen, Bluetooth in New York 2012 funktioniert überraschend gut.
Also Near Field Communication, das wäre schon eine praktische Sache. Man bräuchte
Bluetooth wird dann umarmbar.
Genau, man muss die Handys aneinander halten und Bluetooth wird genutzt zur Datenübertragung. Das wäre halt spitze, weil man muss sich nicht gemeinsam in ein WLAN reinhängen oder so, sondern kann das so wirklich klassisch Audio lokal machen. Genau.
Also vor allem, wenn meine Boxen haben einen kleinen Empfänger dran, dann kann ich es auch einmal antippen und das spielt weiter.
Genau, das ist die allerbeste Anwendung, weil das Koppeln mit Bluetooth ist ja etwas, was normale Leute ungern machen. Ich verstehe es nicht, weil ich verwende Bluetooth eben seit 1999 und deswegen gibt es jetzt, jetzt für mich im Vergleich zu damals, ist ja nicht leicht von der Hand, aber mit zumindest bei dem Nokia-Lautsprecher und dem N9 funktioniert es tatsächlich so, dass man das drauflegt und er verbindet.
Also das Benutzerinterface ist eigentlich ein Wahnsinn, so wie ganz natürlich, man hält zwei Dinge zusammen und sofort funktioniert das. Man muss nicht irgendwo reinklicken, irgendwas einstellen,
Code. Aber prinzipiell muss man sagen, hat Google schon ein bisschen...
Ja, genau. Das wäre die Idee halt.
Und genau. Das Google war da halt schlampig, der hat von Default-mäßig geht das mit der Bluetooth-Übertragung einmal, glaube ich, gar nicht für gewisse, also nur für gewisse Arten von Dateien. Also das Beam unterstützt das nicht. Es gibt dann den File-Expert, das ist ein Dateimanager, den man sich gratis runterladen kann. Und damit wird es dann möglich, dass man wirklich jede Datei, die auf der SD-Karte rumliegt, drüber beamen kann. Über diese,
das ist dieser File-Manager, den du mir aufgeschwärzt
hast. Richtig. Wir haben ja vor der Sendung haben wir ein JPEG getauscht und das hat gut hingehaut. Das wäre,
glaube ich, war jetzt vom Google Android zu Google Android.
Genau. Aber das wäre schon mal so nicht gegangen. Es gibt noch ein zweites Programm, das habe ich noch nicht ausgetestet. Das nennt sich, glaube ich, Blue NFC oder so, was eine ähnliche Funktionalität bietet. Weil da ist halt nicht kein File Manager oder so dabei. Was mich viel mehr interessieren würde bei der ganzen NFC-Sache, kann ich mit diesem NFC-Chip hier Tags beschreiben?
Kannst du den Reisepass auch?
Ich habe mir
fürs N9 gibt es da eine Applikation zum Schreiben.
Ich habe im Market auch was gefunden und das wäre doch lustig. Man könnte sich doch eigene Text beschreiben und dann so bei der Tür, bei der Wohnungstür dann hinhängen und dann so Location-Based Configuration machen oder so. Also was ich jetzt mit der Handyzelle mache, war viel genauer.
Gibt schon welche. Auf der TU gibt es ja schon die ganzen NFC-Tags überall. Also weil die Security das einsetzt.
Von der API her in Android geht es auf jeden Fall. Also ich habe mir damals angeschaut und wie ich mir das Galaxy S2 gekauft habe, habe ich damals noch gehofft, dass das kommen wird mit NFC, weil mich das interessiert hat aus Entwicklersicht auch.
Also kann das Galaxy S2 kein NFC?
Das hat keinen. Es gibt eine Version mittlerweile, ich glaube, irgendwo habe ich gesehen, Orange Frankreich verkauft eine NFC-Version. Also Samsung ist ein Meister darin, ein Modell in 700 verschiedenen Varianten auf verschiedenen Märkten zu verstreuen. Und es gibt schon NFC-Varianten mittlerweile. Aber damals war es noch, also bevor es rauskam, haben es noch angekündigt und dann leider nicht in der
europäischen
Variante.
Weil das wäre schon lustig.
Aber es müsste theoretisch gehen, also müsste eine App dafür geben.
Wo kriegt man Tags her, weißt du das noch?
Da haben wir es aber von der Uni gekriegt und da haben wir so einen eigenen Reader gehabt. Also
vielleicht kann man auf die immer anschreiben und sich Examples mal bestellen oder so.
Ja, Webshop-Chips oder so. Ich habe noch ein paar, die als Demo-Dings beim Nokia im neuen Hackathon gab.
Ah, okay.
Das sind halt so kleine Dings, die kosten auch nur ein paar Cent.
Ja.
Das sind so kleine Sticker.
Ja. Na nett, damit werde ich mich, glaube ich, umspielen mal in nächster Zeit.
Die biegst du drauf und das kann dann über Entfernung ausgelesen werden?
Also über einen Zentimeter vielleicht. Also
NFC ganz nah. NFC ist ganz nah. Okay, das. Was wir damals hatten, war ja das RFID, also da ging ja bis zu 2 Meter.
Ja, stimmt, genau.
Aber es ist auch ähnlich. Mit Antennen
gehen sie noch. Genau, bei RFID ist es schon Antenne. Das, was im Reisepass jetzt drin ist, ist sowas, oder das ist wieder schon was anderes?
Das ist ein RFID-Chip.
Der hat eine größere Reichweite dann.
Aber NFC ist RFID-kompatibel, nur halt mit der Einschränkung, dass es viel geringere
Distanzen
hat.
Viel okay.
Auch als ist auch absichtlich, damit es weniger Energie und das ist auch ein Sicherheitsfeature, dass es nur innerhalb von 2 Zentimetern geht.
Theoretisch, also
theoretisch.
Das sagen sie ja bei RFID auch, es geht nur so und so viel und es geht nicht mehr.
Ja, mit einer super Antenne kannst du es auf 5 Meter auch noch lesen und dann noch weiter. Und
ich möchte dazu nur sagen, bei den ganzen Linux-Kongressen gibt es immer so Typen, die verkaufen Schutzhüllen für einen Reisepass, der dann auslesungssicher ist.
Ja genau, weil das ist nämlich das Problem, dass quasi der Reisepass dann über eine große Distanz lesbar wäre.
Ja,
ein
Mikro.
Und ich meine, das ist wohl irgendwie verschlüsselt am Reisepass, aber das war vor...
Klonen ging schon.
Genau, also die Verschlüsselung ist schon längst geknackt. Also man braucht
nicht lange... Sie können, ich glaube, verändern können Sie die Daten drauf
nicht. Okay, stimmt, aber klonen
nicht. Sie konnten es einfach auslesen auf einen anderen Chip, einzelnes Klonen in wenigen Sekunden.
Weil zum Beispiel bei dem Flughafen Stansted in England, also vor London, da kann man ja wirklich schon, wenn man einen Chip-Pass hat, kann man sich bei der Schlange entscheiden, möchte man so einen Menschen einchecken oder bei einem... automatisch, dann hältst du einen Pass hin und der macht dann, keine Ahnung, vergleichst du
die Rettung, oder?
Also auf jeden Fall, du checkst, Du checkst ein, wenn du ankommst bei der Sicherheitskontrolle, wirst du nicht mehr von Menschen kontrolliert, sondern du wirst von einer Kamera kontrolliert und musst nur mal deinen Pass sehen.
Aber wisst ihr, der Reisepass hat eh schon die Informationen kodiert unten drauf, dass es mit einem Scanner, also optisch quasi mit OCR erfassbar ist. Mhm. Und hat jemand einen Reisepass dazu? Ja, ich habe sie. Der ist auf der folierten Seite vom Reisepass.
Sagt er jetzt.
Ich muss weg. Ins mittlere Buch.
Jetzt ist es natürlich blöd, dass man kein Video erzählt aus einem Podcast.
Also, das ist aber ein ohne Chip.
Das gibt es ja schon seit
Jahren dann miteinander, oder?
Könnte ich es dann auslesen?
Nein, ich habe leider. Also, ich habe.
Also, was irgendwie raus will, für die schnelle Grenzkontrolle gibt es eh schon diesen Teil hier.
Den gibt es ja schon lang.
Eben, den gibt es ja schon Ewigkeiten. Und da finde ich den Chip eigentlich eher unnötig, aber bitte.
Das hätte noch irgendwie ein zweites
QR-Code machen. Wertvolleren Reisepass
oder ein Chip drin. Aber ist ein
Passnummer? Nein, das ist nur die Passnummer und der Name.
Also, im Chip ist nicht das Foto zum Beispiel.
Achso, das weiß ich nicht. Ist im Reisepass das Foto gespeichert? Das wäre spannend.
Wollten Sie machen, ich weiß nicht, ob
bei den Skikarten zum Beispiel ist es irgendwie drinnen.
Tatsächlich?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das letzte Mal mich damit beschäftigt habe.
Also wie in einer Welt, wo der Reisepass weniger Informationen über dich hält als der Skipass.
Das wissen wir nicht, dass der Reisepass
ist. Jetzt kommt mal vor, wie viele Visa da drinnen picken hast.
In Deutschland gibt es ja schon Ideen, ob man da nicht irgendwie zusätzlich noch biometrische Daten halt, Fingerabdruck oder DNA-Code am besten auch noch dazu.
Nun, dann übergebe ich weiter an den Florian. Meldung, was ich gestern vergessen habe, Join, der SMS-Nachfolger.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll von diesem Ding. Was es jetzt wirklich ist oder ob es irgendwie einen Sinn macht. Weil die ganzen Telekom-Unternehmen meinen jetzt, ja, sie verkaufen viel zu wenig SMS. Weil jetzt jeder irgendeinen Chat hat oder halt alles am Smartphone machen kann, deswegen haben sie eigentlich nur noch Datenverbindungen.
Internet.
Ja, nehmen nicht extra ein durch SMS. Das ist natürlich, ja, also war sicher eine gute Cash-Cow. Weil es hat sich selbst nichts gekostet im Grunde und es hat trotzdem 4 Cent, ist es auch nicht so billig.
So Deckensteuer für Leute, die kein Internet benutzen können.
Genau. Aber die Idee, die sie jetzt machen wollen, ein Konkurrenzprodukt zu diesen ganzen Chats und eine Nachfolger von SMS oder MMS, soll irgendwie SMS, MMS gemischt noch viel mehr und noch toller und im Grunde auch übers Internet, also über die Netzverbindung vom Handy.
Lass mich raten, so wie ein Internet-Relais-Chat, wo du färbig was schreibst, extra zahlst.
Ich weiß nicht,
die Farbe und Fett, dann
kostet das wahrscheinlich
noch
einmal
mehr. Das Extra-Smiley.
Okay. Deswegen sagen. Ich schreibe nur mit 5 Buchstaben.
Du unterschätzt, die Leute sind ja auch markensüchtig. Die zahlen ja irrsinnig viel für ein Kleid oder ein Hemd, was in irgendeinem Kinderarbeitsfabrik gemacht worden ist, nur dass irgendwie exklusiver ist und teurer. Das heißt, wenn du jetzt kommunizierst und mit wem chattest und er kann dir in Gold am Buchstaben schreiben, wenn er dafür extra zahlt.
Mit Transparenz natürlich.
Ja, mit halbtransparent. Ne? Du das kannst das nicht, du schreibst dann nur
so. Das ist so bewirkt. Ja.
Und wo kann ich das jetzt?
Das kommt dieses Jahr wahrscheinlich noch im Sommer für die erste Mal als App.
Ja.
Das heißt, du hast wieder eine
App. Und dann Designerfonds, bitte, von Steve Jobs aus seinem Nachlass, sein eigener iPhone.
Das ist ja nur ein schwarzer Rollkragenpullover.
Genau. Na, das kommt, das wird.
Ja, mal schauen.
Aber Apple-Fonds haben auch. Genau, weil Apple hat ja iMessage. Ja, die haben Apple hat schon länger iMessage, aber das natürlich nur
von iPhone zu iPhone. iOS.
Genau, das Sinnlose ist, was geht eigentlich. Das
geht das von in einem Standard, also von einem Standardisierungsgremium aus?
Ja, das ist ein Industrie-Standard, das ist von Pooh. Da ist halt nicht viele Firmen dabei und Provider. Ich weiß nicht mehr, wie die Dings geheißen hat. Es ist der Rich Communication Suite Enhanced, nennt sich der Standard von denen. Mhm. Oder der ist der Arbeitstitel von Join.
Und Join ist der Name dafür, oder?
Ist jetzt der Name, weil er besser klingt als RTSE. Ja, aber es kann halt so coole Sachen wie, du musst nicht immer online sein, sondern es geht halt so über die Verbindung, die halt die Datenverbindung, die so SMS ist.
Auch nicht, oder?
Genau. Ja, eben für SMS nicht, aber für die ganzen Chatdienste muss das.
Ah.
Außer für
dieses ganz alte, wie heißt das, E-Mail, ne?
Da musst du auch hin und wieder online kommen. Dass das
ja, nur einmal.
Ja, aber du kriegst es halt schön verzögert und du hast keine Push, außer bei den Push-Mail.
Dann bist du wieder online die ganze Zeit.
Dann hast du zumindest eine Verbindung, aber du musst nicht immer was holen. aus weniger Traffic zumindest.
Also das Join, wie meinst du, wird das? Ist das jetzt so wie die Push-Verbindung bei...
Nein, es kann noch viel mehr.
Ja, also ja, schon.
Du kannst
ja.
Texte, du kannst Telefonie, also IP-Telefonie mit Videoübertragung dazuschalten, Übertragen von Daten,
also mehrere
Leute gleichzeitig.
Aber zahlst dann dafür.
Ja, genau.
Ja, das machst du aber, was kein URL auch über UMTS ja auch gehabt, zumindest am iPhone.
Naja, aber das wird ja beim Join sicher so sein, dass Videotelefonie dann extra abgerechnet wird.
Aber das ist ja bizarr, oder?
Ja, das ist ja mehr Videostandards, Videocodex und Zeug, alles mögliche. Und was sie da auch drin haben, ist Ordnung der Kontakte. Das heißt, du kannst dann dazu freigeben, dass der, mit dem du chattest, deinen Chat-Standort kennt oder mit dem du Videotelefonierst, dann
eben Gegensatz zu Twitter oder.
Nein, du willst also alle Chat, alle Sachen in einem, so Skype, Jabber, Twitter, Facebook, alles in einem.
Eierlegende Wollmilchsau wollen sie damit.
Genau, schaffen. Und sie haben halt noch keine Preise veröffentlicht, aber es ist nicht anzunehmen, dass es kostenlos ist, weil sonst hätte es keinen Sinn, dass sie es machen.
Ja.
Wenn sie den Datentarif sowieso abrechnen.
Aber das klar, also ist dann notwendig, dass man neue Geräte dazu braucht, die diesen Standard umsetzen?
Oder
ist
das so? Nein, es soll im System von neuen Geräten dann alles eingebaut sein, das machen halt viele, außer Apple ist halt noch nicht dabei. Aber es kann per App einfach nachgerüstet werden.
Wer wird denn die App machen?
Das ist je nachdem nach Hersteller. Das wird dann der Hersteller
machen. Ja, genau. Das ist eine Frage mit der Qualität.
Ja, das sind halt so Sachen wie HTC, Huawei, LG, Nokia, Ring, Samsung, Sony und ZTE.
Ring gibt es noch.
Ja, das sind
die Kanadier, die Ulm.
Nein, mit dem neuen System sind wieder gekommen.
Lass mich raten, es gibt dann sicher
auch Dinge, die du
kannst für das Ding.
Die hast du sowieso im Store, die
sind sowieso im Store. Das gibt ja schon längst.
Ich meine, Join-Klingeltone, die da
anrufen. Ach so, so wie damals wird das Kasten.
Du kannst sozusagen pro Anruf deinen Klingelton, das kannst du pushen, das kannst du derzeit noch nicht, oder?
Ja, du darfst sowieso den Klingelton bei einem anderen Gerät nicht ändern.
Ja, aber wieso denn nicht immer genug Zeit?
Jetzt weißt du nicht, weil...
Da schreibe ich dir eine E-Mail um 4 in der Nacht, wo eine Feuerwehrhupe.
Und du stehst am besten noch beim anderen und die Lautstärke vorher.
Genau.
Das kennen nur die Goldman-Masters.
Apropos SMS-Killer noch, verwendet ihr diese WhatsApp-Sache da eigentlich? Die habe ich mir erst letzte Woche drauf.
Das Spannende von WhatsApp ist, dass du dein ganzes Telefonbuch nach Amerika schickst.
Ja.
So wie bei Twitter, Facebook oder?
Nein, bei Twitter und Facebook machen das ja nur die offiziellen Apps und das war halt.
Also eh nur.
Für Symbian zum Beispiel gibt es keine offiziellen Apps.
Symbian, die einzige Plattform, wo es Licht ausgespielt
wird. Ja, ganz genau.
Symbian, die einzige Neandertaler auf. Was ist WhatsApp?
Das ist quasi SMS plus MMS, aber unabhängig vom Provider über die Datenverbindung. Das
ist so wie ein Chat eigentlich.
Und das funktioniert also
SMS
so.
Über das Internet.
Genau, das funktioniert nämlich so, dass der Telefonbuch wird ausgelesen, nach Amerika geschickt und damit automatisch abgeglichen, wer verwendet noch WhatsApp und dann brauchst du nicht irgendeine Nummer austauschen, so wie bei ICQ oder die E-Mail-Adresse wie bei E-Mail, sondern das geht eben automatisch über die Telefonnummer und deswegen ist es todesicher. Genau, deswegen ist es todesicher, weil sobald beide WhatsApp nutzen, wenn ihr zum Beispiel WhatsApp wieder installieren würde, beziehungsweise wenn du WhatsApp verwendest und müsstest du eigentlich, wenn du meine Nummer drin hast, mich sehen, aber offline. Weil ich habe WhatsApp einmal ausprobiert.
Du siehst dann automatisch, welche Kontakte haben sie auch und du musst dich vorher darum kümmern, hey, du installierst das und du siehst gleich, der hat schon installiert und der und dann kann er gleich direkt senden. Aber es ist, wie gesagt, beide brauchen die App, damit es
funktioniert. Ganz genau. Mhm. Und das ist halt immer die Frage, wie gute Push-Notifications gemacht sind. Das ist ja das Einzige, was bei iOS vernünftig... Das ist das Einzige, was bei iOS besser funktioniert als auf allen anderen Plattformen, nämlich, dass es nicht nur Push-Notifications gibt, also zentrale sozusagen, sondern dass die auch von vielen Apps benutzt werden. Und wie das jetzt bei Android genau funktioniert, das wirst du wahrscheinlich wissen.
Also die Push-Notifications werden technisch über Google abgewickelt.
Eben, genau das meine
ich. Aber jeder Entwickler kann sich, wenn er sich die Berechtigung seiner, also beim Schreiben meiner App, gebe ich an, ich brauche die Permission für Push-Notifications. Mhm,
genau.
Mit meinem Developer-Account registriere ich dann das beim Google-Server und ich kann dann über Google-Dienste auch...
Und wie ist das bei Android? Wird das von vielen Apps verwendet?
Ich weiß nicht. Also,
WhatsApp wird es wahrscheinlich nutzen,
nehmen wir mal. Ja, aber Die große Demo, also die sie damals vorgeführt haben, war ja dieses Chrome to Phone. Das ist ja damals genau. Beim Vorstellen, wo man im Browser klickt, man auf den Button in Google Chrome.
Lustig, das bei Nokia auch die große Demo.
Und dann kommt die, und dann kommt instant dieselbe Webseite, öffnet sich dann am Handy.
Ja, habe ich schon ausprobiert. Ich nutze es auch.
Wenn ich weggehe vom Rechner und unterwegs in der U-Bahn weiterlesen möchte, tschau, ein Klick und ist da. Also ist schon praktisch. Aber ja, ansonsten,
ich
muss sagen, sowieso. Mir fallen jetzt nicht so viele
Server. Eben, und bei iOS kann quasi jede Fahrt-App irgendwas pushen. Es gibt einen neuen Furz zum Runterladen oder sowas.
Aber es. Ich glaube, es ist ein historischer Moment, das erste Mal das Wort Furz in der
Bierdorf gefallen ist. Ende ja.
Oder war das jetzt eh kein Synonym
für Technik?
Nein. Also, ich will nochmal so also wenn du dich erinnerst, bei meiner iPad-Besprechung damals in der Stiegl-Ambulanz ja die IMDb-App als Beispiel genannt und die IMDb-App kann nämlich die ganzen IMDb-News einem aufs iPad oder aufs iOS-Gerät drauf pushen.
Endlich!
Wie gesagt, wir werden vorher überleben.
Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Vielleicht gibt es eh noch mehrere Apps und mir ist das nicht so aufgefallen.
Ja, das WhatsApp wird es höchstwahrscheinlich benutzen. Jedenfalls bei Symbian ist es so, da gibt es das zwar von Nokia und das funktioniert da relativ gut, aber es wird leider von niemandem unterstützt, außer halt von den paar Nokia-Diensten. Wie zum Beispiel das Drop, wie das Chrome to Phone bei Nokia heißt.
Google Plus nutzt auf jeden Fall auch die Notifications
für Naja, und der Sinn davon ist halt, dass du nicht
Facebook ebenfalls.
Dass du nicht 100 Hintergrunddienste laufen hast, die auf Push Notifications warten und vielleicht alle kommunizieren, sondern dass du halt nur einen Dienst laufen hast, genau. Der relativ stromsparend, weil er alles auf einmal macht, mit diesem Google Server kommuniziert.
Das kann ja auch Google, das heißt Google Talks, ja, also hier
diese. Ja, genau, und das gibt es eh für alle Plattformen, wenn wir jetzt draufgekommen sind. Nur wird es halt nicht so gut benutzt. Also ich verstehe das auch nicht so, dass bei iOS von allen genutzt.
Okay, ich drücke ein bisschen auf Tempo.
Genau,
eine Meldung noch. Datenschutzfail bei Android, weil wir gerade beim Thema Handy sind. Android-Apps haben Zugriff auf Nutzerfotos.
Ja, ich finde das interessant, dass es so groß auf einmal eine Meldung ist, weil Android-Apps haben Zugriff auf die SD-Karte. Also muss ich korrigieren.
Das war eh schon immer so.
Das war schon immer so. Moment, muss ich glaube wirklich korrigieren, weil in den ersten Versionen von Android war es so, dass es keine Berechtigung gab. Also diese Permission-Zugriff auf SD-Karte gab es gar nicht. Da hatten es alle Applikationen mal, so bei 1.5 und 1.6.
Da durften es alle dann,
per Default. Genau, da gab es diese Permission-Gleichung und jede Applikation hatte Zugriff auf die SD-Karte. Weil ich weiß noch, das war die Zeit, wo ich das erste Mal was damit gemacht habe. Und dann wurde die Permission-SD-Karte eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt im Wortlaut, aber das Recht, auf die SD-Karte zuzugreifen. Und alle älteren Apps, die für ältere Android-Versionen geschrieben wurden, hatten es automatisch. Also aus Legacy-Gründen, weil vielleicht brauchen wir das und können es plötzlich nicht mehr. Und dieses Recht ist halt einfach nur, kann auf die SD-Karte zugreifen und nicht weiter eingeschränkt. Und die Benutzerfotos liegen halt ebenfalls auf der SD-Karte. Und
also total peinlich für Leute, die ihre Home-Pornos
im oder was
auch immer. Sich dann deppert Apps installieren.
Also eigentlich wäre es total leicht möglich, weil die Permission-Zugriff auf die SD-Karte fällt garantiert nicht auf im Magen, weil es nämlich sehr viele Apps, also Apps haben das auch aus legitimen Gründen, so zum Beispiel das Cache-Speicher oder wenn sie das runterladen und zwischenspeichern. Und das wäre total einfach eigentlich, die Karte zumindest auszuspionieren, Filenamen zu übertragen oder sonst was. Also das ist eigentlich schon immer so gewesen. Und war mir auch bewusst, aber...
Ich überlege jetzt gerade, ich habe meine Bitcoins auf dem Handy. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr dummes.
Du hast deinen Bitcoin...
Ich habe jetzt einen Bitcoin-Client, der Bitcoins auf dem Handy
hat. Und da liegt das auf der SD-Karte der Bit... Oder liegt das in der...
Also ich weiß nicht genau, wo
der Geschäft so stark ist auf der SD-Karte. Im Gerät wäre es noch schlimmer, da kriegst du nicht mehr raus. Und das also im Internetspeicher. Alles... So gesehen könnte jede App, die Zugriff auf die SD-Karte hat...
Der kann dann meine...
Aber es wird wohl irgendwie verschlüsselt sein, oder?
Naja, aber wenn das... Also wenn es noch zusätzlich verschlüsselt ist, aber normal ist es ja der Bitcoin-Store, wenn dann, also die Wallet, wenn die geklaut wird, dann ist sie...
Ja, aber die Wallet-Datei kann ja von der Bitcoin-App irgendwie verschlüsselt werden.
Genau, das wäre noch möglich.
Aber die Frage ist, ob sie es tun.
Ich werde mal
wenn sie es tun, wie gut.
Ja. Da müsste dann Andreas jetzt da haben.
Aber keine 100.
Ja gut, was du bei den Fluktuationen hast, wie viel der Bitcoin einmal wert ist.
Okay, gut, okay. Und dann für alle Hörer, die bis jetzt noch dabei sind, wir sind nämlich schon wieder fast eine Dreiviertelstunde
auf Sendung.
Das geht dahin. Jetzt kommen lauter Themen, die eigentlich nicht so sehr technisch sind, sondern mehr so ein bisschen politisch geschmackig. Und ich fange gleich mal
das, was wir eigentlich wollen.
Das, was wir eigentlich wollen, ja. Das weiß ich nur, damit wir die ganzen Wald- und Wiesenhörer rausekeln, da die nichts davon verstehen. Menschenfreundlich. So, ich fange mal an mit mir selber, mit einer kleinen Homestory, einer echten Reportage. Ich studiere nämlich, haha. Und zwar habe ich mich bei Udacity für 2 Kurse eingeschrieben und auch bei Khan Akademie jetzt ein bisschen herumgeforscht.
Khan.
Ich kann es ja nicht stoppen.
Und bitte, ich erwarte einen Szenenapplaus, weil ich habe meinen ersten Khan-Video beuntertitelt. Also von Englisch auf mit deutschen Untertiteln versorgt. War ganz schöne Arbeit, aber macht eigentlich recht Spaß. Die haben ein sehr schönes Interface, also noch ein bisschen schöner sogar als das von Google. Das heißt Unique Subtitle, also ist in Wirklichkeit eine andere Webseite. Und du sagst, ja, ich melde mich freiwillig, um jetzt für diesen Khan-Video Untertitel zu machen in meiner Sprache. Und dann kriegst du wirklich so ein recht cooles Interface, ich glaube so 4 geteilt.
Webbasiert?
Also so alles webbasiert. Du musst nichts installieren, absolut nichts. Das kann wirklich jeder machen, der einfach eine Viertelstunde Zeit hat. Und die Anleitung ist relativ okay. Er spielt immer 8 Sekunden vor und du drückst dann halt so auf die Tab-Taste, dann schreibst das hin und kannst mit 2 Tasten vor- oder zurückspielen, bis du die Untertitel hast. Und er hat auch so eine Pseudo-Intelligenz drin, dass er selber vorschlägt, wann jetzt die nächste Zeile anfängt. Also du musst wirklich... Ich habe früher auf Linux versucht, immer selber meine Videos zu untertiteln. Also
womit hast du das gemacht unter Linux?
Da hat Subtitle Editor, also da habe ich immer 3 oder 4 Programme gebraucht und es war Heidenarbeit. Und das geht jetzt wirklich online, ohne installationsfrei und relativ mit einem schönen Interface. Ich kann es nur jedem empfehlen, einfach weil du mit relativ wenig Arbeit relativ viel tun kannst für die Menschheit.
Mhm. Und also Sie suchen dort, also Khan Academy sucht Freiwilliges von sich aus oder ist es jetzt von dir aus eine Initiative gewesen, dass du dich gemeldet hast?
Ja, wenn man irgendwo sieht, du kannst die Welt verbessern, bin ich immer sofort dabei. Das ist immer so, ich muss. Selbstbewusstsein zwingt mich, ich sollte jetzt was anderes tun, aber ich muss.
Sehr cool. Also Khan bietet...
Also was Khan nicht anbietet, was mich eigentlich jetzt noch stört, ist, ich kann noch nicht meine eigenen Videos raufladen. Mhm. Wobei Khan die Videos gar nicht selber hostet, sondern sind alles YouTube-Videos. Khan ist eigentlich nur eine Lernoberfläche, wo du irrsinnig viele YouTube-Videos siehst, 90% davon von diesem Khan, Selma Khan, diesem Typen und ein paar andere jetzt auch. Und die sind halt schön gegliedert. Das ist, was weiß ich, interessiere mich für Integralrechnung, hast halt einen Haufen Videos über Integralrechnung, schön erklärt. Mhm. Manche mit anderer Sprache schon, also von Freiwilligen gedubbt. Und die meisten halt mit Untertiteln, muss halt schauen, ob es in deiner Sprache jetzt Untertiteln gibt, also das Englische ist sehr einfach. Und was es dazu gibt, das ist eigentlich die Leistung von Khan Academy, du hast dann Übungen. Und die sind sehr schön gemacht. Das sind zum Teil so kleine Fragen und Antworten, wo es halt Antworten gibt. Und zum Teil sind es aber auch echt ganz coole Sachen. Ich habe eine gesehen, da ging es um Cosinus und Sinus. Und da hast du wirklich dann so in HTML5 programmiert gehabt, so einen Einheitskreis, wo es den Winkel verändern konntest, genau gesehen hast, den Schnittpunkt mit der X- und der Y-Achse, wo auch drauf stand beim Winkel nicht die Grad, sondern die in Pi angegeben, also 2Pi, 2Pi Viertel und so. Also wirklich recht schön gemacht und du musst halt immer Fragen beantworten und sobald du 10 Fragen richtig beantwortest, kriegst du einen Stern und diese Sterne kannst du dann sammeln zu so Badges und da haben sie halt gesagt, ja, da gibt es jetzt schon Kinder, die 3 Jahre in ihrem Schulstoff voraussehen und sich halt da voll dahinter klemmen, das nur damit sie jetzt irgendeine Meteorit oder Super Arithmetik Badge kriegen und die dann halt rumposten können. Also extrem coole Sache eigentlich, was die Leute zum Lernen, manche Leute zum Lernen dann halt anregt und motiviert.
Ich habe mir das letzte Mal, nachdem du erwähnt hast, mal kurz angesehen, dann nur durch die ersten Beispiele geklickt, so die Grundrechnungsarten, so 2 plus 4 und so Dinge und da ist es sehr nett gefunden, wie diese so spielerisch gemacht und dann konnte man zum Beispiel auch zählen mit Elementen.
Also sie bieten ein bisschen mehr als diese typischen Multiple-Choice Frage und Antworten.
Und das Video und dann auch immer so sehr schön, sehr nett gemacht
ist. Genau, und bei jeder Frage kannst du, bei den Mathematikern kannst du auch draufklicken, ich brauche Hilfe und dann erklärt dir das System, also und zwar nicht alles auf einmal, sondern so schrittweise bietet er dann Hilfe zu genau der Rechenaufgabe an, wenn es mathematisch ist. Mhm. Es gibt aber auch andere Videos über Geschichte oder Biologie, da gibt es noch keine Fragen dazu. Die kannst du nur anschauen, aber nicht...
Also ich bin noch nicht vorgedrungen, ich habe das mal kurz mal angeschaut, aber sehr empfehlenswert.
Das war halt mein Dings zu Khan Academy und bei Udacity kann ich erzählen, dass ich mich in 2 Kursen eingeschrieben habe. Der eine ist sehr leicht über Web-Engine-Programmierung und der ist jetzt noch offen, man kann immer noch einsteigen. Und der andere ist über AI-Programmierung, also über dieses Google Self-Driving Car.
Ist das, was du erzählt hast, das eine mit der Suchmaschine und das andere mit dem
Selbstgeladen? Genau, ja. Und der andere ist nicht vom Programmieren schwierig, also ist in Python, das Programmieren ist nicht das Problem, aber die Mathematik ist urschwierig. Also bin bei der zweiten Lektion, es geht gleich voll los mit Kalman-Filtern und Matrizen und so, und mir fehlen einfach ein bisschen die Grundlagen. Also ich muss recht viel nachlernen, nur um irgendeine Pimperl-Hausübung irgendwie zu verstehen und überhaupt den Cheat zu verstehen, wo die Leute dann schon, also immer, es gibt immer Hausübungen, und wenn der am Montag oder so, oder wenn die Abgabe ist, dann das abläuft, nachher können die Leute in den Foren dann ihre Lösung auch posten und man kriegt dann auch vom Computer gesagt, ob was richtig oder falsch hat. Und ich bin derzeit so mies drauf, also ich schaffe die Hausübung eh nicht, und dann warte ich eigentlich, dass die anderen Obergescheiten das posten, wie es gegangen wäre, und dann stehe ich da und dann muss ich noch sehr viel Zeit investieren, damit ich überhaupt kapiere, was die da gemacht haben. Also ich vermute mal, ich werde den Kurs nicht schaffen, aber es ist eine sehr schöne Sache, freie Kurse, Universitätsniveau, und man kann immer noch einsteigen, wenn man will. Man kriegt halt nur ein Zertifikat, halt, dass man die virtuelle Prüfung geschafft hat. Also du kriegst nichts, was du jetzt irgendwie...
Wissensgewinn für dich.
Du kriegst einen Wissensgewinn für dich, und ich nehme aber an, es wird irgendwann mal Firmen geben, wo du dann sagst, ich habe das gemacht, und die sagen super. Also das ist im informellen Bereich, das schon anerkannt wird, aber es ist halt noch sehr neu. Das waren meine Lernerlebnisse. Okay, jetzt habe ich schlau, ich bin vergessen, die Zeit zu stoppen. Na okay. Gut, dann haben wir von wem anderen was. Ja, Gregor, etwas ganz Schönes. Du hast so ein schöner Lebenthema, Dämon und Darknet Freedom.
Machen wir schon, jetzt machen wir schon ein schöner Leben.
Ja, einfach so durcheinander,
dass das nicht alles, der Daniel Suarez. Oder Suarez, ich weiß es nicht, wie man ausspricht, hat früher mal als Programmierer und Systemadministrator gearbeitet und hat dann begonnen, Bücher zu schreiben. Sein erstes, Dämon, hat er 2004 im Eigenverlag rausgebracht. Und dann war das aber so im Netz und so ein so großer Erfolg, dass es dann im offiziellen Verlag gelandet ist.
Und was ist das für eine Art von Buch?
Wenn du es auf der Wikipedia nachschlägst, wird es geführt unter dem Begriff Techno-Thriller. Und ja, das ist gut, wie geht man daran ran? Das sind jetzt zwei Bücher. Ich glaube, die Serie ist abgeschlossen nach dem zweiten Buch. Ich habe das erste, Dämon, habe ich fertig gelesen, und beim zweiten bin ich jetzt im letzten Drittel drinnen. Das zweite heißt auf Deutsch Darknet und im englischen Original, glaube ich, heißt es Freedom. Und kurz, um so die Handlung anzuteasern, es geht darum, ein genialer Spieleprogrammierer ist gestorben an Gehirntumor. Und just in diesem Moment, wo er stirbt, beginnen seltsame Dinge. Leute werden ermordet. Kein Detektiv, sondern ein Polizist geht dieser Sache nach. Das FBI wird eingeschaltet. Das Komische an diesen Morden ist nämlich, dass sie anscheinend nicht von einem Menschen durchgeführt wurden, sondern von einem Computerprogramm. Eben den Dämon. Ja, der Dämon ist Hintergrundprozess in Unix. Und das Angenehme, man merkt am Anfang zumindest seinen programmiertechnischen Hintergrund, also die Sachen, die Morde, die am Anfang passieren, sind sehr logisch erklärt, also auch plausibel. Und ja, ich habe ein bisschen eine Hassliebe zu dem Buch. Es unterhält mich, ich lese es gerne weiter, aber man muss sich im Klaren sein, dass es relativ rational beginnt, aber dann ziemlich schnell ins Fantastische kippt. Und es, wenn man jetzt nachschlagt oder so, es wird immer gehandelt auch so, dass es ein bisschen so das Gefühl der Anonymous-Bewegung vertritt. Und dieser Dämon verteilt sich eben, dringt in fremde Firmen, Netzwerke ein, und er hackt dann diese Firmen, aber er hackt eigentlich noch viel mehr nicht technische Sachen, sondern die Gesellschaft.
Social Hack.
Ein Social Hack. Und das Ganze ist halt dann sehr schön vermixt, weil er war ja Spieleprogrammierer, hat ein ganz großes, das sowohl ein großes Rollen, Massive Online Rollenspiel programmiert und einen Welt...
Also in echt jetzt der Autor oder der...
Nein, der gestorbene Spieleprogrammierer, der diesen Dämon hinterlassen hat. Und einen zweiten Weltkriegs-Shooter. Und er mixt diese Elemente rein und dieser Dämon rekrutiert dann Menschen und die können dann Punkte sammeln, Artefakte, also die werden ins Spielkonzept eingegliedert, müssen aber dann Aufträge in der realen Welt vollführen.
Das klingt ja voll nach Augmented Reality. Wie heißt denn, da gibt es also eine Spiele?
Ja, also die Google-Brille lässt grüßen. Also
es gibt auch eine Spiele-Subbranche, die gemacht haben solche Reality-Spiele, wo du irgendwie in Wien rumlaufen musst und irgendwas
machen. Ja, ja, schon. Genau, genau. Also,
wie? Also Live-Action-Roleplay.
Live-Action-Roleplay.
Wird zum Teil auch von Firmen dann gesponsert.
Alles Mögliche, ja. Ja,
es geht definitiv in diese Richtung und die wollen halt eine alternative Gesellschaft aufbauen. Und es ist sehr unterhaltsam zu lesen, den Vorwurf, den ich mache, ist halt, es wird eben sehr fantastisch und er lässt dann halt so Sachen wie, okay, und das wird über GPS dann irgendwie gemacht und so, lässt dann noch droppen, damit man noch irgendwie einen Ankerpunkt hat. Aber so wirklich vernünftig ist, er hat so ein bisschen einen Schuss von Michael B. und Roland Emmerich drinnen und der kann schon nerven, weil die Charaktere sind dann schon
du
relativ...
Du meinst, es wird auch ohne Fantastik und UFOs funktionieren, also er hätte sich mehr anstrengen können und das wäre realistisch.
Richtig, sozusagen. Richtig.
Ja, aber das hat zumindest aber bis zum Ende, wenn ich noch immer... Ein Kern, der irgendwie, wo man merkt, es wäre sowas schon möglich, also technisch gibt, auch heutzutage.
Ja, alle 20 Seiten bekomme ich einen Zornesanfall und denke ich mir auch wieder. So. Und dann funktioniert das auch, aber was wirklich auch interessant ist, ist einfach der gesellschaftliche Aspekt, der drinnen steckt. Das ist jetzt nicht so allzu ernsthaft ausgeführt, weil wie gesagt, da ist sehr viel Action und Krach-Bumm und so dabei, aber generell, die Gesellschaft, die dann aufgebaut wird, ist eine verteilte Gesellschaft und es werden auf Themen eingegangen, wie zum Beispiel Landwirtschaft in Amerika mit den Samenproblematik oder so. Also die Alternativgesellschaft möchte dann irgendwie lokal alles anbauen und nicht mit den bösen Samen der Großindustrie, sondern sich wieder selber das aufbauen. Also man weiß schon, was er meint. Ja, richtig. Also man weiß schon, was gemeint ist, weil einfach so die ganze Wirtschaftskrise und alles überschattet, es werden einfach Leute rekrutiert, die mit der jetzigen Gesellschaftsform und halt der globalisierten Ökonomie nicht zu Rande kommen wollen. Und das ist alles reinverpackt und unterhält. Also wenn es jetzt nicht die letzten 100 Seiten noch nur Fließtext sind, dann würde ich sagen, es ist ein gelungenes Leseerlebnis.
Ah, das ist kein Comic.
Nein, das war nicht kein mal ausnahmsweise nicht.
Okay.
Aber vielleicht wird mal eins draus, ja. Und übrigens, das kann ich noch anfügen, es hat das erste Buch natürlich sehr gut verfilmbar, wie ich schon gesagt habe, hat sich schon jemand die Rechte geschnappt, nämlich der Drehbuchautor, der schon das Drehbuch zu Wargame geschrieben hat. Kennt man vielleicht, kennt man Wargames, ja.
Lebt er überhaupt
noch? Anscheinend schon, oder vielleicht nur sein Gehirn, ich weiß es nicht. aber der hat schon, vielleicht spielt auch Frederick Broderick, oder wie heißt er, die wieder die Hauptrolle.
Okay, also du freust dich schon am Film.
Nein. Aber das Buch war sehr lustig.
Okay. Film wird sicher zu brutal.
Ja, ich weiß, da geht, glaube ich, das Gefühl verloren.
Martin, du hast da ein paar so schöne Meldungen, darf ich an dich übergeben. Was war da das Wichtigste? Du hast Quora kommen, bist jetzt Quora.
Ach so, ja, genau.
Und wie heißt diese Mädchen?
Pinterest.
Mädchenbild.
Wir werden ja geflamed, wenn das das Mädchen ist. Shitstorm hast du es heutzutage. Na, also,
jetzt war es weg, dass wir zu dem Zeitpunkt keine einzige weibliche Hörerin
haben. Okay, stimmt. Egal. Ich habe wieder allerhand neue Social Media Plattformen
ausprobiert.
Also, erstes Mal Quora, das gibt es schon lange, das ist überhaupt nicht neu.
Entschuldigung, aber Zwischenfragen kann man jetzt nicht vergleichen. Du hast doch ein Leben. Ich meine, du hast Frau und Kind.
Ja. Nein, ich habe da nur ganz kurz reingeschaut. in die Plattformen, wie man sehen
und
kann.
Einen Job hast du auch, oder?
Ja, aber da arbeite ich nicht Vollzeit, sagen wir so.
Ja, wie machst du das? Hast du dann auf dem Kinderwagen dein Laptop montiert und tust dann schnell einmal in so neue Sozialnetzwerke rein?
Ich probiere alle mal kurz aus.
Ach so.
Nicht unbedingt am Kinderwagen. Aber meistens endet das dann relativ schnell. Zum Beispiel Pinterest bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich das nicht weiterverwenden werde.
Ach so. Okay, bitte.
Also bei Quora, das gibt es schon relativ lang, aber das war bis vor kurzem nur zuerst nur auf Einladung und dann nur für Amerikaner. Und jetzt können sich endlich alle registrieren, nachdem ich niemand eingeladen habe, obwohl ich zumindest einmal gefragt habe, ob ich halt das jetzt registrieren kann. Und das ist
du wurdest nicht eingeladen. Deine Twitter-Meldung hat so gelungen, als würdest du jetzt endlich eingeladen.
Nein, aber jetzt kann sich jeder registrieren.
Du hast dich selbst eingeladen.
Jetzt kann man sich selbst einladen.
Lustig,
schwach. Das war bei Pinterest, was du machst. Aber jedenfalls, bei Quora kann man Fragen zu allen möglichen Themen stellen. Und
Entschuldigung, ich habe das jetzt die ganze Zeit gecheckt. Du redest jetzt von Quora.
Ja, genau. Okay. Und dann Leute, die glauben, sich auszukennen, beantworten sie halt und dann kann man die so bei Reddit rauf und runter voten. Das ist gerade der neueste Trend wahrscheinlich, alles rauf und runter zu voten, ist sehr sinnvoll. Und das ist, weil wir haben vorher geredet, der Horst hat gemeint, es gibt keine Themen sozusagen. Also
im Gegensatz zu Reddit habe ich mich nicht ganz auskannt.
Ja, genau. Und das funktioniert bei Quora so, dass man gewissen Topics zum Beispiel folgen kann. Und das Lustige ist, man hat sich registriert, ich habe klick, klack, gleich mal Facebook und Twitter verknüpft. Und dann waren alle meine Facebook-Gruppen, die irgendwas, denen sich ein Thema ableiten lassen, und alle meine Twitter-Accounts, aus denen sich ein Thema ableiten lassen, und natürlich auch die ganzen einzelnen Personen, das hat eigentlich alles verknüpft. Und dann bin ich auf einmal am Dalai Lama, an Bill Gates und an der Schwerkraft Gravity interessiert, weil ich den Twitter-Client Gravity benutze. Jedenfalls habe ich bei meiner Timeline irgendwann völlig zugespammt, die Quora-Timeline. Und wenn man das Ganze dann wieder aufgeräumt hat, also aufpassen beim Registrieren, was man klickt, dann kann man eben einzelnen Leuten folgen, was die für Fragen stellen, dass ich jetzt zum Beispiel, was der Horst alles macht auf Quora. Oder wenn ich ein Thema folge, dann sehe ich, wenn jemand zu dem Thema Frage stellt, dann kann das beantworten. Und die Idee dahinter ist halt, dass man immer qualifizierte Antworten bekommt. Und ich habe Quora schon vorher relativ oft passiv quasi genutzt, wenn ich irgendwas zu irgendeinem Thema was recherchiert habe, ab und zu mal halt habe ich eine Quora-Frage gefunden, die, also es war immer schon, die Fragen sind dann öffentlich zugänglich. Man muss sich nicht registrieren, um die Antworten zu lesen. Mhm. Und da kann man dann eben diese Crowd-Intelligence immer so wieder nutzen.
Weil halt, und findest du jetzt, dass die Antworten vernünftig sind?
Das kommt ganz aufs Thema davon. Also ich habe jetzt, seitdem ich registriert bin, habe ich es nicht wirklich sinnvoll genutzt, weil ich halt nur ganz kurz reingeschaut habe. Aber früher halt, wenn ich was gefunden habe, dann habe ich schon einen Eindruck gehabt, gerade bei schwammigen Themen, zum Beispiel, dass ich Social Media Trends oder so, habe ich auch vorher relativ gute Antworten gefunden, weil da ist gerade das, was in Blogs steht, oft total mühsam. Mhm. Und davor hast du halt diese Antworten mit den verschiedenen Votes und dann hat man sie natürlich gleich nach Relevanz aussortiert.
Aber es hat doch dieses Yahoo-Ansatz
gegeben. Ja, also, was ist
oder
der
Unterschied?
Das Quora ist cooler. ja, genau, so was Ähnliches ist das eben. Nur es ist besser als diese Plattform.
Wenn du halt voten kannst und auch so ein Budget hast, wie oft. Wenn
ja, genau, das kommt dann auch dazu, stimmt, das ist okay. Limitiert.
Und jetzt das, was mich wirklich interessiert,
das Pinterest.
Dieser Pinterest.
Pinterest, das ist so ähnlich wie ein Tumblr-Blog, sage ich mal. Nur nicht nur linear nach unten zum Scrollen, sondern das ist zweidimensional. Und das ist...
Ich setze meine Google-Brille auf.
Genau. Nein, man kann, das Pinterest, das ist gedacht als virtuelle Pinnwand, wo da kann man eben verschiedene Pinnwände anlegen zu jedem Thema an und dann, wenn man was Interessantes findet im Internet, dann pinnt man das auf diese Pinnwand und der Unterschied zu Delicious oder anderen Bookmarking-Diensten ist, dass das immer mit einem hoffentlich aussagekräftigen Bild verknüpft wird. Und insofern ist es schon sinnvoll, weil du dann, wenn du jetzt irgendein interessantes Produkt zum Beispiel findest, hast du auf Anblick gleich das Bild und weißt, was das ist und brauchst das nicht textuell diese Information vorbereiten.
Und hast du noch einen Text dabei oder ist
nur wohl, du kannst das Bild, ein Text und der URL wird quasi gespeichert. Und eben das Vorab mit dem Titel, auf das du das drauf pinnst. Und das ist nach wie vor nur auf Einladung, glaube ich. Also es ist so, man kann sich registrieren. Ich habe mich ganz am Anfang einmal registriert und jetzt haben sie endlich mich eingeladen.
Da bist du jetzt eingeladen.
Da bin ich quasi von Quora, von Pinterest eingeladen worden und ich denke, man wird wohl auch, was weiß ich, ein paar Invites als User vergeben können. Also wenn jemand unbedingt mitmachen will, könnt ihr euch bei mir melden. Ja, und das...
Sag, diese Pinterest-Pinwände, die sind jetzt scrollbar in zwei Richtungen oder nur
in der Nein, die sind nur nach unten. Und die füllen quasi einen voll breiten Bildschirm aus und scrollen
so
dann
nach unten.
Es ist so ähnlich wie ein Tumblr-Block oder so.
Ja, nur breiter.
Nur breiter, wenn man so will. Mehrere Fotos nebeneinander.
Ganz und genau. Wird die anordnet, das macht automatisch. Mhm. Dann musst du wieder so schön.
Ich habe ein Board, wo ich zwei Sachen eine gepinnt habe und da ist es, glaube ich, chronologisch. Also von links oben nach rechts unten. Aber natürlich sind nur zwei Fotos drin, deswegen ist das eine hohe Vermutung. Ja, die dritte Social Media Plattform, die eigentlich.
Ist das Social Media monetarisieren?
Das wäre dann zum Schluss, ja, da sagen wir es jetzt gleich. Da sagen wir jetzt gleich, das sind die kommerziellen und Anführungszeichen. Und in der FAZ war die Woche ein Artikel, dass Twitter das Archiv zahlenden Kunden zu öffnet sozusagen. Also
boah, die dürfen meine alten Tweets lesen.
Genau, und es ist nämlich so, dass als normaler Twitter-User man ja nur, keine Ahnung, am Monat oder ein bisschen mehr alte Tweets in der Suche findet.
Auch deine eigenen
Tweets? Du kannst allerdings scrollen. Man kann runterscrollen, dann kriegt man schon ältere Tweets. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich die Suche benutzt, ist das auf einen ziemlich kurzen Zeitraum limitiert.
Das war mir bewusst, oder?
Und das ist ziemlich arg, ja. Ich habe das, wie ich das erste Mal die Suche benutzt habe, war ich ganz froh, dass irgendein Thema, ich der Erste war, der einen Tweet gemacht hat. Wir waren nur zufällig gerade der letzte Tweet, der noch im Fenster drin ist. Und da gab es eine Zeit lang, oder gibt es vielleicht eh noch Dienste, wo man eben zu verschiedenen Hashtags zum Beispiel Tweets archivieren kann automatisch. Mhm. Und um das zu umgehen, aber und Twitter, nachdem sie jetzt Geld brauchen wahrscheinlich, verkauft jetzt quasi Zugriff aufs Archiv, damit da Data Mining Firmen irgendwelche tollen Informationen aus den alten Tweets rausholen können. Mhm. Und ich glaube, dass das schon tolle Informationen sein werden, die da rausholen können.
Eine tolle Zukunftsprojekte raus.
Also der Überschrift dieses Artikels: Zugriff auf die Datenbank des Denkens und Fühlens. Mhm. Viele Tweets sind ja mit einem Ort zum Beispiel verknüpft.
Also Twitter ist die Datenbank des Denkens und Fühlens?
Sozusagen.
Man hat dann Zugriff
auf Twitter,
auf alles.
Alle Daten. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es, wie sie das genau den Zugriff ermöglichen, wahrscheinlich wird es wohl eine API geben. Ja. Mhm. Und und wenn man jetzt überlegt, was die Leute, ich denke schon, dass da sich Informationen ableiten lassen aus den Tweets der Leute.
Gibt es ja schon, da suchen sie dann nach irgendwelchen Wörtern, die auf Depression hindeuten und schauen, ob irgendwelche Börsenkurse sinken danach oder ob eine Wirtschaftskrise hervorgeht.
Rauszuholen, was geht.
Prognostiziert werden kann.
Ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass es einerseits ist es so, dass man selbst auf die Tweets nicht mehr wirklich Zugriff hat. Also eins muss man noch erwähnen, es gibt zu jedem Tweet eine eindeutige URL oder ID sozusagen, und mit dieser URL kann man natürlich schon auf den Tweet immer zurückgreifen.
Sehe ich die, diese eindeutige
URL? Die kriegst du, wenn du auf die Uhrzeit draufklickst. Okay. Also wenn du zum Beispiel deine eigenen Tweets, wenn du einen Tweet archivieren willst, weil er das so gut gefallen hat, dann hat
man ein bisschen
Uhr speichern zum Beispiel. Okay. Das Problem von dem ist halt so, dass es quasi diese zwei Arten von Twitter-Suche-Benutzern jetzt gibt, nämlich die zahlen und alles kriegen und die nichts zahlen und nur am Monat oder was sich anschauen können. Oder ich glaube, es ist sogar noch kürzer als am Monat. Also auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Tweets sowieso öffentlich sind.
Also,
so gesehen, kennt im Prinzip jeder Data Mining
über Google Cache oder so?
Keine Ahnung, aber das ist dann so mühsam, weil du keine vernünftige Suchfunktion
hast. Also, die Geschäftsmodelle von morgen, wir indizieren alle Zwiebeln zu verkaufen und einen halben Preis von
Zwiebeln
zu
suchen. Ja, aber du kannst das halt anfangen. Es gibt schon fix fertiger Open Source Projekt, wo du quasi eine Website hast, also das holt deine Tweets und wahrscheinlich hat es beliebigen Topics über ein RSS-Feed oder sonst wie, vielleicht auch über eine API und speichert das eben, und dann kannst du quasi eine Website anzeigen lassen auf dem Server, wo das läuft, wo deine Tweets durchsuchbar sind zum Beispiel.
Okay, die musst du auf deinen eigenen Website
klatschen oder? Das ist halt so Linux, Apache, MySQL, das Übliche.
Ja.
Und jetzt fragt man nur,
was heißt. Identica ist aber endlos durchsuchbar, oder? Die sind ja mehr offen.
Wahrscheinlich. Bei Identica ist sowieso Open Source komplett. Ja. Aber die Frage ist halt, ich vermute, dass das wahrscheinlich der Serverbetreiber vom jeweiligen Identica-Server konfigurieren kann, würde ich mal vermuten. Aber Identica ist halt immer, wenn Twitter einen Blödsinn macht, zumindest bei mir wieder interessant. Ich habe tatsächlich einen Identica-Account, aber derzeit lese ich nicht wirklich. Naja, sollte man vielleicht wieder reaktivieren. Das wäre irgendwas anderes mit Twitter. Mhm. Jedenfalls, eine Möglichkeit, mit Social Media Geld zu machen. Und Pinterest muss auch irgendwie Geld verdienen. Die machen Folgendes: Wenn man jetzt zum Beispiel von Amazon irgendwas pinnt, ein Produkt, dann wird der Link immer ausgetauscht zu so einem Amazon-Partner-Link. Und wenn dann jemand über Pinterest auf Amazon kommt, kriegen sie quasi am Verkauf mit.
So ein
Affiliate-Link. Und das ist nicht nur der Affiliate-Link, nicht nur bei Amazon, sondern bei allen Plattformen, wo es halt Affiliate-Links gibt, werden automatisch die Links ausgetauscht. Das ist das eine. Das andere, was ich habe letztens auf einem deutschen Blog von einer Rechtsanwaltskanzlei, die sich halt auf Medien- und IT-Recht spezialisiert hat, gelesen, dass das Binnen von Inhalten sehr fragwürdig ist aus deutschem Urheberrecht, sozusagen, aus der Sicht des deutschen Urheberrechts, weil quasi eine Kopie von dem originalen Inhalt erstellt wird, wo das dann wieder das Bild angezeigt wird. Und generell, das auf Facebook wäre das dann ein Thema, aber bei Pinterest ist das halt ganz besonders, weil die Plattform ja nur auf das ausgelegt ist. So, was war, habe ich noch eine dritte Meldung zu dem ganzen Thema?
Ja, du hast eine ganz coole Meldung, darf ich vorlesen. Vorsicht und Co. abstrahiert, meine Hut ist fetter, Alter.
Das ist Ausmi. Ein Ausmi, das ist, wie soll man das überhaupt nennen, das ist ein Spiel, wenn man so will, wo man sich eben mit Foursquare, Facebook und Twitter anmeldet. Und dann werden die Check-ins auf Foursquare und Facebook und Twitter registriert. Und wenn man, der halt am öftesten in einen Ort eincheckt, dem kehrt's dann, so ähnlich wie beim Monopoly. Und wenn man halt zumindest ein Dreieck hat, das nah genug zusammen ist, diese drei Orte, dann wird halt eine Area aufgespannt und jeder, der in dieser Area eincheckt, muss dann quasi, an dem dann die Area gehört, Punkte abgeben und so irgendwie. Ah. Und wird dann.
Real-Life-Monopoly. Aber es ist mal interessant oder so, weil bei Foursquare, ich habe das nie wirklich kapiert, was der Sinn ist, wenn man mal der Bürgermeister von der U4-Station Obersankt wird oder so.
Genau, und jetzt
mit Ausmi,
genau, wenn du jetzt bei der Ausmi-Kaiser oder mehr oder was auch immer von dort bist, dann kriegst du jedes Mal, wenn ein anderer wird, Einschichtpunkte zum Beispiel.
Das ist gut.
Und dann kannst du natürlich deine Area erweitern, indem du den nächsten Ort dazu holst, aber mindestens drei müssen es halt sein, damit da ein Dreieck aufgespannt werden kann. Und je nachdem, wie mächtig die Area ist, kannst du sich dann besser verteidigen gegen andere Leute, die Area. Ja,
witzig, es wird langsam. Ja. So Rest lässt es wissen. Wir live.
Ich habe nur jetzt das Café, damit ich meine.
Nochmal rein.
Ja,
das ist mein Revier.
Was bei Ausmi halt ganz witzig ist, sobald man sich einmal registriert hat, läuft das automatisch im Hintergrund mit, weil wenn man sich über Foursquare eincheckt, holen sich die das aus dem Foursquare raus.
Also du brauchst keine App? Also
es gibt sowieso keine App, es gibt nur es gibt eine mobile Website scheinbar, aber die geht auf die, ich werde immer auf die Desktop-Seiten geleitet auf mein Handy und da kann man halt ab und zu mal reinschauen und dann gibt es halt E-Mail-Benachrichtigungen.
Weißt du, ob das mit Google Latitude auch schon
geht? Nein, Google Latitude ist nicht dabei. Okay. Ah, Govala ist noch dabei, das habe ich vergessen.
Ah, die gibt es noch.
Govala ist bei uns nicht so wirklich los, aber man kann halt Govala, wenn man es bei uns da damit verknüpfen. Und was auch noch geht, das Neueste ist jetzt irgendwie, dass man von Bezirken auch irgendwie Chef werden kann oder so, das haben sie, je nachdem ich die Meldung, die ich das geschrieben habe, erst hinzugefügt und da kann man über Twitter mit einem Tweet mit Geotech sozusagen einchecken. Oder halt natürlich auch Foursquare und so weiter. Aber wie das jetzt mit den Bezirken genau ist, weiß ich auch nicht. Aber die Wiener Bezirke sind jedenfalls alle drinnen. Und der Sinn von dem Ganzen ist genauso wie bei Foursquare eher nicht so leicht zu erkennen, außer dass man vielleicht aus irgendeinem Grund daran Spaß hat, wenn irgendein anderer virtuelle Punkte abgibt.
Ja.
Ähnlich sinnvoll wie Monopoly spielen sozusagen.
Naja, ja, wenn man so noch verknüpft und dann so ein Geocaching reinbringt und so, ja, das nimmt vielleicht langsam Formen an.
Bei Foursquare war ja die Idee, glaube ich, dass man so Lokalbetreiber damit so motiviert, dass sie die Leute belohnen.
Ja, genau, das funktioniert auch im Winter. Also es gibt schon einige. Wenn
man einzeln lokal ist, dann mehr bekommt, das gibt das Bier um einen halben Preis.
Ja, so. genau, das gibt es im Winter.
Also weil der Lokalbetreiber dann sieht irgendwie, dass der Stammgast ist.
Genau,
dann muss der nicht selber in der Kundenkarte machen.
Naja, er kann von seiner Seite kann sagen, der Mayor bekommt zum Beispiel jedes zweite Bier um einen halben Preis.
Aber sieht der Lokalbesitzer, wer der Mayor ist?
Von ja, er braucht ja nur nachschauen auf der Webseite oder
seiner Okay, aber du kannst dich
da
nicht registrieren.
Dazu motiviert die Leute, dass sie hingehen und dass sie sich einchecken, dann die Freunde der Leute sehen, dass der dort hingeht.
Und dann vielleicht einer noch Tipps hinterlassen.
Crowd-Dings.
Jetzt wird es klar.
Okay, also so war die Idee dahinter. In Österreich habe ich nirgends noch gesehen, dass man wirklich wo was
hat, davon,
dass ich Mayor bin. Kannst du gerade das U-Bahn fahren in St. Veit, weil du jetzt Mayor bist?
Ja, weil ich jetzt
Bürgermeister bin. In Villach gab es mal ein Mayor-Special im sogenannten Flärmle-Shop. Da kriegt man, also nein, es war kein Mayor-Special. Für jeden dritten Check-In gab es irgendwas. Und ja, in Wien gibt es schon, also das, was ich mal geholt habe, zum Beispiel im Stabilo Flagship Store gibt es für jeden Check-In einen Textleuchtmarker.
Ja. Und du gehst du in im Handy und zeigst, ich habe es gerade
eingecheckt, genau.
Und dann kriegst du es.
Ja, was habe ich noch gemacht? Sonst habe ich nichts gemacht.
Also, sag, wir als Biertaucher können es auch nicht sagen, wir sind bei Foursquare.
Naja,
wir haben zwar keine fixe Adresse.
Wenn wir eine fixe Adresse hätten, obwohl das gibt es auch, aber ich habe den Sinn noch nicht verstanden. Zum Beispiel die Zeitung Wiener hat auf Foursquare-Seite, wo sie irgendwelche Tipps halt quasi veröffentlichen über das. Das könnte man machen, wenn man jetzt zum Beispiel Bierlokale rezensieren wollten, könnte man zum Beispiel ein Biertaucher Foursquare-Seite machen und dann halt über diese
Foursquare-Seite. Dann sind wir aber irgendwelche User, aber ich möchte
Nein, Lokalbesitzer. Lokalbesitzer ist das eine, aber wir haben ja kein Lokal. Aber
das meine ich möchte sozusagen virtueller Lokalbesitzer sein.
Naja, das ist eben die Foursquare, das ist die
Podcaster-Besitzer.
Es gibt Zahl, aber es gibt so eben diese Foursquare-Seiten, wo du kein Lokal brauchst, aber halt, die ist nur dazu da, dass du als nicht normale Person Tipps hinterlassen kannst.
Die schönste Beschreibung von der ich jemals gehört
habe. Nein, das verwendet man. Ich habe jetzt quasi so nicht natürliche Personen genannt. Damit so ein juristischer Vorteil ist.
Okay. Aber Facebook, da könnte man ja auch mit Coupon und so, wenn das so belohnen und so, das wird auch die ideale
Leitung, dass man Coupon, da Coupon wäre. Auf Coupon gibt es, glaube ich, oder gab es zumindest, das ist inzwischen wahrscheinlich aus, an Dr. HC zu kaufen von verschiedensten tollen Richtungen. Astral Projection, habe ich mir jetzt gemerkt. Okay. 39 Euro. Wird ausgestellt von irgendeiner amerikanischen Kirche. Weil amerikanische Kirchen scheinbar Doktortitel, wenn HC dabei steht. Und man muss auch dazu schreiben, von welcher Kirche.
Honora Causa, also der Ehrendoktor.
Ehrendoktor, ganz genau.
Ein Ehrendoktor kann man sich auf Coupon kaufen. Ja, ich auch. Kann man sich ja
oder mehr. Bei Coupon jetzt hat man 39 Euro
angeboten. Darmschwalbe.
Ja, aber du musst eben, wenn du es in Österreich für den Doktortitel führen willst, musst du genau dazu schreiben. Erstens mal diesen Zusatz. Astral Projection oder irgendein esoterischer Blödsinn, das sind alles eben. Und das Zweite, was du dazu schreiben musst, ist diese amerikanische Kirche, die ihn ausschaut. Und das ist natürlich bei Wetten weniger cool.
Naja, das macht extra cool. Der Doktor der Astralprojektion.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das gibt. Ich glaube, da hat sich mal jemand auf Twitter lustig gemacht. Ich schau mal.
Der ist ja schwer zu toppen, oder?
Burschen, wir senden schon über eine Stunde. Haltet ihr noch weiter durch? Ich habe schon noch Themen.
Ich wollte noch irgendein Thema
machen. Ja, genau.
Richtig. Also eben noch ein ganz was Wichtiges, das wollte ich am Anfang sagen. Das ist halt
lass vielleicht blöd. Kurz den anderen noch einmal reden.
Okay, passt.
Mag wir einfach noch.
Ja, ich habe eine kurze und eine
längere. Bitte,
mach ich mal die kurze schnell.
Hast du nie mehr Themen, oder ist das...
Ja, das ist das mit den Aktenordnern.
Mit den
Das ist heute aufkommen Standard. Die haben festgestellt, dass letzten Freitag hat anscheinend irgendeine, ich weiß nicht genau, was das für ein Verein, der Psychotherapien vermittelt oder das mit Krankenkassen Abrechnungen macht und ähnliche Sachen, hat 40 Aktenordner in den Altpapiercontainern entsorgt. Mit den Honorarnoten und Diagnosen von den Leuten, die bei der Psychotherapie waren.
Super.
Und das Ganze war natürlich Freitagabend, wie ist das dort gelandet und war bis Montag einfach so auf der Straße oder so in den Containern. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist die Putzfrau schuld, dieses irgendwo sind da 40 Aktenordner rumgestanden, die hat sich dazu berufen gefühlt, die jetzt recht zu haben. Naja, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und sie haben gemeint, ja, das war das erste Mal, das war noch nie passiert. Und derjenige, der das gemeldet hat, der gesehen hat, dass das eine Mistkübel war, hat schon gemeint, ja, das ist aber nicht so ganz, vor ein paar Jahren gab es genau dasselbe, nur mit losen Blättern. Also, ein bisschen bekannte Sache. Und sie meint jetzt, ja, sie haben es wieder entfernt am Montag und sie werden es jetzt irgendwie entsorgen.
Naja, was...
Ja.
Bitte nicht irgendwie entsorgen.
Nein.
Ja, das irgendwie entsorgen hat es schon.
Auf dem Eins war der Chef von dieser Firma im Interview und der sagt, die Putzfrau war es.
Ja, das habe ich wieder auch.
Und das Lustige
die
ist,
hat da 40 Mann,
selbst wenn es die Putzfrau war, ist es völlig egal. Und danach war nämlich der Oberdatenschützer Hans Zeger im Interview.
Ja, die hat einfach zugegriffen auf solche Daten.
Eben, das Management hat nämlich dafür zu sorgen, dass Patientendaten nur datenschutzgesetzkonform eben behandelt werden.
Ich glaube, die Hutzfrau fällt da jetzt nicht runter.
Genau, der sollte auch keinen Zugriff haben.
Die Aktenordner abschauen muss schon sein.
Ich verstehe das nicht, warum diese ganze Putzfrau-Sache das Ganze meiner Meinung nach viel schlimmer gemacht.
Ja, beim Aktenordner. Das ist eine billige Ausrede.
Ja, ganz genau. Da muss man meiner Meinung nach kann man bei so einer Situation nichts anderes machen, als sagen, wir haben Mist gebaut und
ja, zugeben. Sie reiten sich sonst nur rein.
Ja.
In Japan haben sie da echt so eine Kultur. Der regelmäßig ist da macht halt irgendein Wirtschaftsboss oder Politiker großen Blödsinn und dann muss er so öffentlich knien und weinen. Und
das machen sie
leider. Aber das ist eben seriös.
Jetzt braucht man die dann bei den Angestellten.
Jetzt braucht man das nur öffentlich knien und weinen, früher hat man sich umbringen machen müssen.
Genau, ja, ist wieder alles harmlos.
Degeneration.
Ja. Früher war es besser.
Naja. Früher war mehr Lametta.
Vielleicht eine Meldung zur Polizei, weil ich hätte gerne noch einen Demo-Aufruf einbringen. Florian, du hast geschrieben, Benimax Polizei sperrt versehentlich Google und Facebook.
Das ist eben meine letzte Meldung. Die ist ein bisschen länger, zumindest habe ich mir aufgeschrieben. Ja, in Dänemark hat sich die Polizei etwas super Tolles geliefert. Die haben in der Abteilung für Hinterkriminalität Nitech heißt die, haben 8000 Webseiten zur Sperrung an zwei Internetprovider geschickt mit irgendwelchen, ja, angeblich kinderpornografischen Sachen. 8000, wer es glaubt. Das, puh, naja, das war schon ziemlich viel.
Und
darunter waren halt so Seiten wie Facebook und Google.
Ja.
Die da für mehrere Stunden erreichbar waren, weil sie bewusst draufgekommen sind.
Weil die Provider das wirklich scharf machen.
Haben die Provider das schon umgesetzt gehabt und hat dann eine Weile gedauert, bis sie wieder draußen war.
Krass.
Ja, und wie ich habe dann noch rausgeschrieben. Ja, genau, was war das? Der Satz, die Mitarbeiter hatten die Liste der 8000 Webseiten aus Versehen in einen falschen Ordner verschoben. Ja.
Also nicht die Gutsfahrt.
Ja, kann ja mal passieren. Das ist so wie mit den wie viel Disketten der Gutenberg. Das kann ja auch mal Übersicht verlieren. Und passieren solche Sachen.
Ich stelle mir das gerade so vor, da hat die Polizei einen Dropbox-Ordner gemeinsam mit den ISPs. Und da drin muss ich auch okay, da kommen gerade 8000.
Oh, das muss in der Dänemark muss halt nicht durch Gerichte legitimiert werden.
Muss nicht.
Nein, weil es ist momentan noch freiwillig. Das heißt, diese zwei Provider machen das freiwillig.
Das heißt,
freiwillig.
Die haben das freiwillig gesperrt.
Ach, genau.
Okay.
Also ich würde versuchen, so weit nicht unbedingt
sozusagen nicht nur ein
Kunde werden. Ja, sie wollen das unbedingt, aber wenn die Provider das schon wollen, dann. Ja, und ich habe mir da kurz rausgesucht, wie das allgemein mit diesen tollen Sperrlisten ist. Zu dem Thema gab es ja 2008 einiges. Da haben sie ja zum Beispiel einmal die englische Wikipedia-Seite blockiert. Ein Artikel. Das war in... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das in Großbritannien oder in Amerika war. Die haben... Ich glaube, es war in Großbritannien. Es war irgendwas Europäisches. Die haben nämlich am Scorpion-Album gab es ja irgendwann ein Album, was Last Version oder wie das geheißen hat. Da hatten sie irgendein nacktes Mädel abgebildet. Und deswegen haben sie gleich mal die ganze Wikipedia-Seite. Cover
eines Plattenalbums.
Ja, genau.
Das hat jemand
draufgeladen. Das war aus den 80er, 70er oder wann auch immer. Oder fast. Und
dann wurde Wikipedia gesperrt.
Nein, nicht, zumindest der eine Artikel. Sie haben nicht nur das Bild gesperrt, sondern sie haben den ganzen Artikel gesperrt.
Mhm.
Das heißt, alle anderen Informationen zum Dings wurden auch mal gesperrt. Ja, und ähnliche Sachen, weil man sieht auch schön an den Sperrlisten, was da überhaupt ist. Es gab ja ein paar Leaks 2008 aus mehreren Ländern, zum Beispiel auch Dänemark. Da haben sie fast 4000 Seiten auf der Liste gehabt. Da waren halt so Sachen drunter wie ein Transportunternehmen, das irgendwie überhaupt nichts mit dem zu tun hat, warum sie es eigentlich sperren wollten. Das kommt halt manchmal vor, dass irgendwo was dazwischen schieben und das...
Auch in falschen Ort nachgeschoben worden.
Ja, und dann hat halt der Transportunternehmer vielleicht einen Verlust von 10.000 Euro, weil die Webseite nicht mehr erreichbar ist und gesperrt wurde. Und ein Image-Schaden vielleicht, weil die Leute dann glauben, oh, das ist eine böse Seite und der Name hat einen schlechten Ruf. Sie wollten dann eben nach diesen Leaks in Dänemark zum Beispiel auch ein Gesetz machen, dass bis zu einem Jahr Haftstrafe, wenn man eine Sperrliste veröffentlicht. Weil das ist die Lösung für alles. ja, und ähnliche Sachen gab es zum Beispiel, Thailand war ganz nett, da haben sie 1203 Seiten gehabt 2008 und davon war der Großteil mit der Begründung Majestätsbeleidigung gesperrt.
Das ist dort aber ein großes Problem.
Hm? Ja.
Das ist sozusagen das, was die Nation zusammen den Bürgerkrieg permanent verhindert.
Genau.
Jede Partei, die dem anderen was tun will, sagt, die hat die Majestät beleidigt.
Ja, dort sperrt man deswegen alles. Und es gab dann auch jemanden, der hat sich wirklich die Mühe gemacht, in Finnland die 1047 Seiten, die auf der Sperrliste gewesen sind, auch geleakt wurden, durchzusehen, weil offiziell...
Von Finnland.
Genau, die finnische Dings. Da wurden angeblich, also ich glaube, der einzige Grund, warum in Finnland blockiert werden darf, ist wegen Kinderpornografie. 84% von den ganzen Sachen haben nicht einmal im Entferntesten damit zu tun. Und der das überprüft hat, hat so knapp irgendwas unter 1% hat er gefunden, wo wirklich offensichtlich illegale Webseiten waren. Und die restlichen, ich glaube, das waren 9 oder so von den 1047 Seiten, waren de facto wirklich kriminell. Und der Rest war, was halt so ist. Was man halt nicht so mag, normale Pornoseiten oder Das braucht Unternehmen in Dänemark vielleicht.
Schau, der sitzt da, der ist ein 8-Stunden-Tag, der muss ja irgendwas tun, der kann ja jetzt nur sagen...
Ja, der wird nach Seiten bezahlt, die er blockiert.
Ja, genau. Da wird dann vorgesetzt,
mehr der Mund,
haben wir was gefunden, wo war die Leistung? Was ist denn los denn den ganzen Tag?
Du? Ja, so,
Schneeschaufeln gehört nochmal.
Zum Abschluss, ja, Schweden haben sie es auch geleakt, aber zum Abschluss noch die Schweiz. Da gab es irgendwie was Komisches, was ich gefunden habe, der wollte sich das auch überprüfen. Da sind sie dann drauf gekommen, sie haben irgendwie die Seiten, die gefilterten Seiten auch nicht erreichen können, nachdem sie OpenDNS eingestellt haben, weil anscheinend jede DNS-Anfrage schon direkt gefiltert wurde und umgeleitet. Hm. Was eigentlich darauf hinweist, dass sie wirklich schon Deep Package Inspection machen, dass sie reinschauen, ob das ein DNS-Paket ist
und das ändern.
Das war Schweiz.
Schweiz.
Okay. Schweden war es und wurde nur in die Liste gelegt, die haben auch irgendwelche
Sperren. Ist Schweiz so?
Das ist, die Sperren sind weiterhin nur. Also
anscheinend machen die schon was Ärgeres, weil nicht nur der Standard-Provider, die DNS gesperrt werden, sondern die haben dann über Tor irgendwie einen Exit-Node in den Ausland nehmen müssen, um zu schauen, ob die Webseite eigentlich existiert. Und mit, weil ich glaube nicht, dass sie oben DNS dazu bringen, dass sie die Sperrlisten von der Schweiz anwenden.
Geil.
Das hat mich schon irgendwie schockiert.
Ich meine, abgesehen von der
Sinnhaftigkeit,
ihrer Sperren und wenn es nicht so ist wie in der Schweiz, sind so Sperren ja deswegen fragwürdig, weil es wirklich jeder HTML-Schüler weiß, wie man einen anderen DNS-Server einstellt.
Ja.
Und der das umgehen möchte, kann das ohne in 10 Sekunden Aufwand
oder Google. Ja, die geht es einfach um Instrument der Machtausübung, ne? Dass du bestimmst, was die große, blöde Wählermasse sieht und was sie nicht sieht.
Ja, alle, die es umgehen können, sind sowieso kriminell.
Ja, aber das sind auch nicht relevant. Ne?
Das ist
ja
dann nächstes
Schritt. Die gefährden dir nicht deine politische Mehrheit.
Aber ne? Zum Beispiel machst du verdächtig, wenn du Dinge umgehst, bin ich jetzt verdächtig, weil ich jetzt einen alternativen DNS-Provider, einen offenen
DNS-Provider. Wie ist es eigentlich mit DNS-Programmen? Gibt es eigentlich so SSL-verschlüsselte DNS-Anfragen schon als Standard oder irgendwelche Services unterstützen?
Weiß ich nicht. Prinzipiell wäre es eigentlich, also aus technischer Sicht war es eine schlechte Idee, weil DNS muss schnell sein und
so. Aber für solche Sachen zu umgehen, dass eben nicht der Provider zum Beispiel mitlesen kann, welche Webseite du jetzt wirklich ansurfst, über welche Adresse du übrigens gehst.
Wieso, du müsstest mal
nicht manipulieren
können. Über TCP gehen und nicht UDP, damit man überhaupt SSL machen könnte. Und also mir wäre es nicht als standardisiertes Protokoll bekannt, wenn dann nur über irgendeinen Tunnel oder so oder über ein VPN.
Dann müssen wir auch wieder über Tor.
Ja,
Tor aufbauen.
Aber es ist.
Also das wäre interessant für die Sachen zu umgehen, aber dann kann man eigentlich eh gleich direkt Tor verwenden.
Apropos, wisst ihr, was ich mir wünschen würde, boah, dass ich noch rausbringe fürs Handy? ein IP over DNS Client, dass man über DNS IP fahren kann. Das habe ich nämlich jetzt mitbekommen, die Fanboys haben darüber geredet, dass man DNS ausnutzen kann, um auch drüber zu surfen und ein IP-Protokoll zu fahren. Das hat, glaube ich, jeder, wie heißt der Obermacker-Hacker, der Kaminski, hat das mal veröffentlicht, glaube ich, irgendwann mal vor ein, zwei Jahren.
Ja, mir war jetzt nicht mehr in Details bekannt, aber wird das gemacht? Es gibt ja verschiedene Fälle in DNS-Abfragen, die man befüllen kann, ohne dass das Ergebnis beeinflussen. Also eigentlich kann man ja TCP kann man über alles tun. Ich kann ja was über Brieftauben könnte ich
genau.
Solange ich irgendwo Daten, Informationen reinstecken kann und das ein Protokoll beschreibe, wie ich das dann wieder gezielt rauskriege, dann kann ich das eigentlich durch alles durchtun. Und das, ich weiß nicht genau, wie es bei dieser DNS-Anfrage gemacht wurde.
Aber zurück zu der Frage, wozu brauchst du es am Handy?
Ja, praktisch wäre es deswegen, weil halt viele WLANs, wie zum Beispiel das WLAN vom Clown oder so, das ist halt ziemlich abgesperrt. Also wenn ich war jetzt letzte Woche irgendwie so halb offline irgendwie bei mir und habe ja doch meine 60 Podcasts, die ich da irgendwie abgrasen möchte. Das Thalia WLAN ist ein bisschen freundlicher und ja, McDonald's halt ein bisschen strenger.
Bist du mal beim Thalia?
Da lasst mich so. Ja, genau, also ist mein Thalia, wo man Bücher also angeschaut und hat das abgedeckt.
Das Thalia oben ist WLAN?
Ja.
Ah,
richtig, genau. Und das ist auch relativ performant. Also das dauert gar nicht so lang, das Updaten. Ja, aber generell, wenn man so unterwegs ist.
Und DNS-Anfragen sind aber erlaubt, auch bevor man sich einloggt in den WLANs, oder?
Ja, also ich bin drauf gekommen durch diese Anwendung.
Über diese IP, also wird die IP aufgelöst über den Namen, der wird einfach der Browser standardmäßig auf irgendwie ein Login.
Ja, weil der Martin Bittenau von den Fanboys, der war jetzt in Amerika und auf Amerika reist und hat sich auf einer Fähre irgendwie so geärgert, dass man auf Fähren muss man immer fürs Internet bezahlen, was eine Deppensteuer ist. Mhm. Und da hat er eben so eine IP-over-DNS-Lösung verwendet. oder die Tools, um trotzdem surfen zu können, aber nicht zahlen zu müssen. Also da, da schon als
aber da muss ja der Server dann irgendwie die Daten rausholen.
Na, das du brauchst einen DNS-Server, der das macht.
Also wenn du dann genau, du musst deinen eigenen DNS-Server.
Du brauchst die Datenstufe, die du mal aufgesetzt. Genau, sowas zum Ausprobieren. Das hat dann nicht ganz so hingehauen. Ich hatte nicht so viel Zeit zum Umspielen. Also du brauchst schon die eigene Infrastruktur.
Ja. Aber es ist auch oft so, das
geht auch
nicht bei jedem.
Ja, ich habe es auch so beim Mealboard installiert. Ja.
Es wird auch nicht bei jedem WLAN gehen, weil nämlich, wenn das WLAN so konfiguriert ist, dass jede Anfrage eines Clients, der sich noch nicht angemeldet hat, automatisch alle Anfragen umgebogen werden auf den Server oder zur Login-Seite, dann geht auch kein DNS raus. Also das ist abhängig davon, wie das
konfiguriert ist. Ja, genau. Aber wäre doch hübsch so als kleine Android-App.
Ja. Aber apropos zum unseren Netzbetreiber, zum Thema vorhin, das Geld da weggeht, da ist mir eingefallen, man könnte genauso IP über SMS implementieren. Also du packst 140 Byte in ein Paket und das nur groß bewerben vielleicht, dann
ja, das
schafft man eigentlich über Dings.
Die 170.000 von SMS
oder 160 bei den SMS. Es sind 140 Byte und das sind
40
Zeichen, weil es 7 Byte-Codierung ist. Deswegen kannst du nicht alle, also es ist kein voller Zeichensatz. Du kannst keine UTF-8-Zeichen zuhören. Sobald du dann zum Beispiel ein UTF-8-Zeichen eingibst in den SMS-Client, reduziert sich die Zahl der verfügbaren Zeichen auf 70. Weil dann hast du auf einmal 2 Byte-Codierung und hast vielleicht nur 40 Byte Nummer.
So viel übrig.
Ja, hast du auf einmal nur 70 Zeichen. Und die 140 Byte kommen daher, weil das ist genau die Länge, die dieses SS7-Protokoll, das diese Rufsignalisierung und so weiter macht. Das ist eigentlich so ein Side-Kanal, der neben dem Sprachkanal ist und der wird du mitverwendet.
Und da das wäre aber für Roaming ja fast günstiger als die normalen Internet über Roaming.
Wir sind ein Protokoll.
Okay, dann würde ich sagen, wir sind schon fast. Ich muss noch ganz kurz was sagen. Und zwar, wir haben am Sonntag den. Bitte?
Die fahren schon mit.
Nein, ja, das auch. Aber das ist viel, viel wichtiger, das hätte ich am Sonntag schon sagen sollen. Am Sonntag habe ich den Alex von InGame getroffen und der hat gesagt, sein Chefredakteur war nicht besonders amused über die Podcast-Interview von uns. Und deswegen wisst ihr alle, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich glaube, es war eh nicht ganz so schlimm. Okay. Aber jedenfalls alle, die noch jetzt noch dran sind, jedenfalls ein paar Mal auf ingame.at surfen, damit die Besucherzahlen steigen. Genau. Keine Ahnung, ich habe es
irgendwas.
Okay. Jedenfalls, der Alex ist nämlich Seifenblasen-Experte und kennt sich aus, wie man Seifenblasenlauge mischt und man kann da dann riesige Seifenblasen machen. Unvorstellbar, habe ich vorher noch nie gesehen. Und das habe ich deswegen gesehen, weil ich endlich mir einmal zum Fotolab-Treffen vom Metalab hin bemüht habe und da haben wir eben diese Seifenblasen fotografiert.
Ah, cool.
Also falls jemand...
wie ist so ein Fotolab-Treffen?
Da trifft man sich mit Leuten, die sich für Kameras interessieren in allen Varianten. Es wird dort sehr viel analog natürlich gearbeitet, weil man ja den Film gerne noch selber entwickeln will. Mhm. Und wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man sowieso einmal hinschauen, weil da gibt es nämlich auch ein Fotolabor im Metalab. Und das ist ja, wenn man quasi alle anders machen will, ist nicht teuer, so ein Fotolabor.
Wegen den Chemikalien?
Ja, oder? Genau. Und das ganze Zubehör, was man braucht. Und das ist jeden zweiten Sonntag im Monat. Normalerweise im Metalab-Kalender, aber sonst findet man es im Wiki.
Okay, dann würde ich sagen, wir beenden den Podcast langsam mit zwei Ankündigungen. Ich möchte eine Demonstration ankündigen und du, Martin, wolltest, glaube ich, den MetaD49 ankündigen.
Genau, der ist am Freitag.
Am Freitag, ja.
Also wenn ihr das am Donnerstag hört, müsst ihr euch schon einstellen, dass das quasi morgen ist. Und da geht es nämlich, Moment mal, habe ich es jetzt noch irgendwo offen? Uiuiuiui, das alles verscrollt. Es geht um das bedingungslose
Grundeinkommen. Arbeit, Freiheit, Grundeinkommen.
Ja, genau,
Arbeit, Freiheit. Wo kommen wir hin, wenn alle tun, was sie wollen? Zur Vorbereitung, zum Anschauen,
Kultur. Und da gibt es, genau, es gibt dann, das ist dann in den Shownotes, an meiner Meinung nach ganz interessanten Film über das bedingungslose Grundeinkommen auf YouTube, wo quasi in anderthalb Stunden erklärt wird, was das Ganze überhaupt soll. Ja, weiter würde ich jetzt weiter auf Englisch. Ja, genau, das ist da ganz leicht zu finden.
Okay, wollt ihr noch irgendwas sagen?
Nein,
weil sonst mache ich jetzt den politischen Abschluss. Haha, ich rufe auf zu einer Demonstration. Ich habe ein Plakat fotografiert und zwar. Ich rufe weiter von einer seltsamen Organisation namens indiemedia.org. Vorsicht, daneben war so eine Anonymous-Maske, wer weiß, was das für welche sind. Und die rufen auf zu einer Demo gegen Polizeigewalt am 10.03.2012 um 15 Uhr, Treffpunkt Unirampe, Uni Wien. Und zwar haben sie angeführt eine recht interessante Mischung, nämlich den Tierschützerprozess, diesen Gummiparagraphen, wegen dem die also Terrorismusparagraph, da wollen sie dagegen demonstrieren, aber auch zwei andere Anwendungen von einem Gummiparagraph, das heißt, dass man ohne, dass sozusagen die Staatsmacht ein Paragraph hat, mit dem es dich einfach ärgern kann, weil du ihr nicht passt. Ohne jetzt konkret sagen zu müssen, was du genau verbrochen hast, sondern du bist irgendwie unangenehm aufgefallen und dann hast du einen passt auf jeden Fall Paragraph. Und zwar waren das sowohl irgendwelche Uni-Besetzer als auch die Rapid-Fans, die dieses Feld gestürmt haben,
zwar vor ein paar Monaten.
Und da haben sie jetzt dann Leute ausfindig gemacht, aber nur weil sie mit einer Überwachungskamera auf einer Rolltreppe gefilmt worden sind. Das heißt jetzt nicht, dass die Randalierer am Feld waren, sondern das waren einfach Rapid-Fans, die in einer U-Bahn-Station aufgefallen sind und die werden jetzt sozusagen damit fertig gemacht. Und was mich interessiert, also ich werde schauen, ob ich da hingehen kann, ob da jetzt wirklich Rapid-Fans auf eine Demo gehen von einer Uni, wo normalerweise immer ein paar Studenten hingehen und das eigentlich in Österreich leider kaum wen interessiert, also ob da jetzt wirklich die gewalttätigen Massen zusammenkommen. Ich kann es mir ja nicht vorstellen, aber ich möchte diesen Aufruf weitergeben.
Mhm. Nun gut. That's it. Folge 42. Wir haben, glaube ich, die gesamte IGD-Frage beantwortet nach dem Leben und dem Universum. Richtig, genau. Und machen weiter. Der Anhalter durch die Galaxis. Und tschüss. Bis dann. Ja, wirklich. Aber du kannst es noch umbringen. Das Mikro, hast du noch ein positiveres Schlusswort? Du musst noch einmal Martin Balloch sagen. Das kommt in jeder Folge vor. Das musst du
Martin
jetzt auch
Balloch.
das war nämlich Hörerwunsch. Hörerwunsch war das.
Ja, übrigens, er hat wieder einen Blog geschrieben über
seine
Fehler mit der ÖVP-Landwirtschaft.
Aber doch, ja, sehr gut.
Wollt ihr vielleicht was sagen? Johnny, wir haben deine sympathische Stimme jetzt so selten gehört im Podcast.
Ich sage tschüss.